Ja, Fest und Flauschig geht nicht nur wieder los, sondern Fest und Flauschig ist jetzt auch da. Jetzt geht das wieder von vorne los. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig an diesem wunderschönen Sonntag, den 21. April 2024. Olli, bist du auch da?
Ich bin auch da. Das geht ja gut los heute mit technischen Problemen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Schulz, mir zugeschaltet ist Böhmermann, Jan Böhmermann. Und es ist die große Sonntagssendung. Es ist sehr früh am Morgen, das kann man direkt mal sagen. Und ich würde dir gleich einmal eine Frage stellen wollen. Wie hast du das Unwetter in Dubai erlebt?
Ja, es war krass. Also meine Villa ist wirklich komplett gar nicht auf so ein Wetter ausgelegt gewesen. Es lief uns in den Keller rein. Zum Glück habe ich 70 Angestellte, die alles aufgefeudelt haben. Super schnell, weil sie wissen, ich werde mega sauer, wenn es in unserer Wohnung irgendwie oder in einem Haus ein bisschen nass wird. Ich bin so dankbar, dass ich mich da auf so viel Personal verlassen kann. Ansonsten hätte ich echt gelitten. Und ich glaube, es geht den meisten Menschen in Dubai so. Schade. So eine schöne Stadt, schade. Aber nicht daran gedacht, dass es auch noch eine Welt drumherum gibt, an die sich Dubai irgendwie ein bisschen anpassen muss. Naja.
Und du? Der einzige Gewinner ist, glaube ich, Pudding. Pudding ist der einzige Gewinner. Der durfte mal raus jetzt, weil es ein bisschen abgekühlt ist. Nach 5 Monaten irgendwie in der Tiefkühlbox durfte er einmal wieder frische Luft schnuppern für 3 Minuten. Und da ging es wieder zurück für ihn. Jan, wir nehmen sehr früh auf, habe ich gerade schon gesagt. Du bist topfit, sehe ich jetzt schon irgendwie. Hast diesen kleinen Schal wieder umgebunden.
Was heißt kleiner Schal? Ich habe einen Loopschal. Ich möchte die Menschen nicht belästigen mit zu viel Gehuste. Und deswegen habe ich diesen Loopschal um. Ich bin jetzt sogar, weil es jetzt schon seit ein paar Wochen so geht, dass ich immer so... habe ich jetzt angefangen, mich so ein bisschen medizinisch zu wappnen oder vielleicht ein bisschen stärker zu machen. Ich inhaliere jetzt Kochsalzlösung. Ich habe mir so einen Inhalator geholt, den ich auch auf der Tour mit dabei hatte und inhaliere jetzt morgens immer so eine Ampulle Kochsalzlösung und habe diesen Loopschal wieder. Aber ich möchte, dass der Husten weg ist.
Kochsalzlösung ist ja für viele Sachen anscheinend eine interessante Sache. Da kommen wir im späteren Verlauf des Podcasts nochmal drauf zurück, Jan. Da habe ich nämlich auch noch ein ganz heißes Thema für dich. Mhm. Aber jetzt gerade beißt Jan ganz genüsslich noch von seinem Käsebrötchen ab. Während ich sagen muss, ich habe gestern Abend, ich fange mal gleich mal an mit einer kleinen Geschichte, mal das neue Buch von Rocco Schamoni durchgehört. 2 Tagen, der hat ein neues Buch rausgebracht. Des Pudels Kern. Es ist der 3. Teil, glaube ich, an seiner persönlichen Trilogie und es ist ein ganz tolles Buch. Es hat mich so zurückversetzt in die Zeit, in der ich in Hamburg war, umtriebig war. Ich kenne fast jeden Namen, der in diesem Buch stattfindet und es ist ganz toll geschrieben und als es zu Ende war, war ich richtig traurig, weil es endet, glaube ich, im Jahr 1992. Es beleuchtet vor allem die frühen Jahre von Rocco Schamoni, als er ein Popstar werden wollte, einen großen Plattenvertrag hatte und merkte, das wird alles nichts. Ganz viele Parallelen, ganz tolles Buch, würde ich gleich gerne mal empfehlen. Liest sich wahnsinnig schnell und als Hörbuch natürlich für 16,99 bei Apple zum günstigen Preis zu kaufen. Ich habe es gleich gemacht, vorgelesen vom Autor. Ganz toll und hat mich echt berührt, dass ich Rocco gestern noch schreiben musste. Das hast du echt für mich geschrieben, das Buch. Ich glaube aber, dass es ganz vielen Leuten noch gefallen wird. Auch kann ich nur empfehlen, gerade frisch rausgekommen von Olli Schulz persönlich hier. Also nicht, dass ich jetzt irgendeine Ahnung habe, aber das ist ein schönes Buch geworden. Hat mich richtig melancholisch sentimental gemacht.
Eine Frage dazu. Ich habe gelesen in der Berichterstattung rund um die Erscheinung dieses Buches, dass es wirklich wohl mal so war, dass als die Ärzte sich aufgelöst haben, die völlig wahnsinnig gewordene oder panische Musikindustrie deswegen Rocco Schamoni gefragt hat Anfang der 90er Jahre, die Ärzte haben sich aufgelöst, kannst du diese Lücke füllen und uns weiter Kohle bringen? Und dass das wohl der Grund war für seinen, ich glaube damals mit 750 Mark dotierten Plattenvertrag und das sogar Bela B. mit 750.000 Mark dotiert und sogar Bela B. ihn produziert habe. Kannst du da so ein bisschen ein paar, ohne zu viel zu spoilern, ich will es nämlich auch mal gerne anhören.
Das ist genau richtig. Bela hat tatsächlich, nachdem er aufgehört hat mit den Ärzten, Rocco Schamoni, ich weiß nicht, ob er, ich glaube, Ulf Krüger hat produziert, da fallen so viele Namen auf, es ist wirklich interessant, aber er war auf alle Fälle dabei und hat das begleitet und auch, glaube ich, mit entworfen, diese eine Platte. Dann sind die rumgefahren, gibt's wirklich ganz tolle Geschichten und ich glaube nicht nur, dass, also die Plattenfirmen waren fieberhaft auf der Suche generell nach einem Ersatz für die Ärzte. Es gab natürlich die Toten Hosen, muss man bedenken, als die Ärzte sich aufgelöst haben, da kam auch ungefähr, hier kommt Alex, obwohl, nee, da gab es die Ärzte noch. Aber danach haben die ihren großen Feldzug angetreten mit den Platten danach und hatten keine wirkliche Konkurrenz mehr, bis die Ärzte, glaube ich, 93 zurückgekommen sind mit die Bestie in Menschengestalt. Die abstürzenden Brieftauben, die goldenen Zitronen, Rocco Schamoni. Ich glaube, es gab viele heiße Pferde, auf die man gesetzt hat. Die goldenen Zitronen hatten keinen Bock da drauf und haben dann irgendwann gemerkt, wir wollen doch nicht diese Lücke füllen. Und das ist uns alles, wurden dann deutlich politischer und haben ihren ganzen Stil geändert. Und Rocco Schamoni hat es, glaube ich, versucht. Die Tour lief nicht schlecht. Jeden Abend 200-300 Leute. Die Plattenfirma hat deutlich mehr verlangt, natürlich, damals. Und irgendwann hat er selber auch für sich festgestellt, dass das alles wahrscheinlich nichts wird. Und er hat einen ganz, ganz tollen Ausdruck in diesem Buch gefunden, das Imposter-Syndrom. Und das hast du davon schon mal
gehört? Ja, davon habe ich schon mal gehört, von dem Imposter-Syndrom. Das ist auch, ehrlich gesagt, das Fundament von Fest und Flauschig seit vielen Jahren.
Ehrlich gesagt, tatsächlich ist es das. Und auch das Fundament von mir und von vielen und auch, glaube ich, von Rocco, dieses immer wieder Zweifeln, man ist nicht gut genug. Irgendwann wird der große Schwindel auffliegen, dass man das alles nicht kann und dass man nur Glück hatte oder dass man die richtigen Leute kannte. Und diese Selbstzweifel, die er so toll in diesem Buch beschreibt, die habe ich 100% gefühlt. Ja, es gibt tolle Geschichten. Wusstest du, das kann man ruhig sagen, es ist in dem Buch drin. Bela B. war mit Taylor Dane zusammen. Taylor Dane war, weißt du, was die gesungen hat damals? Nee. Nummer 1 Hit weltweit. Nee. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one.
Ich weiß. Ah ja, krass.
Ja, und dann waren die bei einer, ich glaube, es war in der Großen Freiheit, bei irgendeiner Veranstaltung, wo dann irgendwie Taylor, nee, genau, Prince. Er hat ganz toll, er war bei der Aftershow-Party von Prince und Prince hat Taylor Dane auf die Bühne gebeten und dann haben die zusammen ein Lied gesungen. Ach, so schöne Geschichten da drin. Wirklich, ich kann mich dran erinnern, als du mit Charlotte noch diese legendäre Talkshow hattest, da waren ja einmal Bela B., Rocco Schamoni, ich glaube Rott von den Ärzten und noch ein paar andere Leute.
Farin war auch zu Gast und die legendäre Geschichte auch in der Sendung, deswegen kann ich es auch erzählen. Wir haben damals noch aufgenommen in der Tuchfabrik in Köln-Sürth. Das ist so ein Künstleratelier gewesen, da haben wir alle Folgen aufgenommen. Da regnete es in die Regie rein, das waren, ich sag mal, widrige Aufnahmebedingungen und das war aber ein ganz toller Ort zum Fernsehsendung machen und die ganzen, also die kompletten Ärzte waren eingeladen, haben auch zugesagt und vor Ort hat Farin dann erfahren, dass das Konzept der Sendung ist, dass wer rauchen oder saufen möchte, das gerne machen kann und ist einfach wieder umgedreht und abgereist.
Und dabei hat jeder am Tisch gesagt, dass er das nicht machen muss. Wenn er das nicht will, dann müssen wir nicht rauchen. Also die alle haben ja angeboten, nicht zu trinken und zu rauchen. Und er musste dann trotzdem. Und ich erinnere mich, dass du damals Rocco ein paar Fragen gestellt hast und er nicht so antworten wollte auf Vergangenheit, weil er meinte, das ist Vergangenheit, das ist Nostalgie. Stimmt. Und das war so sehr hart von ihm. Und ich dachte so, ach Rocco, das ist aber das im Ende des Lebens. Was ist Ende des, sorry? Also ich meine, irgendwann ab einem, Ende des Lebens, sorry, aber ab einem gewissen Punkt, ab 40, 50 blickt man nun mal zurück. Und ich weiß, dass man auch gegen diese Verklärung und dieses emotionale Zurückgucken und ich hatte so eine geile Zeit und das war ich, dass man sich dagegen wehrt. Andererseits ist es nun mal auch deine Geschichte und ich finde es gut, dass er sich da doch nochmal anders das überlegt hat und doch, sage ich mal so, sein Leben und auch das, was er erlebt hat, in diesem Buch präsentiert. So, jetzt haben wir
genug Werbung gemacht. Aber würdest du sagen, ist es ein Tell-All-Buch? Ist es ein Buch, wo er wirklich alles erzählt? Ist es überbrückt es die Zeit, die Wartezeit bis zur nächsten Ausgabe von Manfred Krugs Tagebüchern?
Deutlich. Ja? Es ist, also für mich war es gerade, ja. Und vor allem ganz, ganz, ziemlich ehrlich, schonungslos. Seine also Drogeneskapaden, genauso Selbstzweifel, wie auch tolle Geschichten, als er unterwegs war, als er Roger Taylor getroffen hat bei einer Pudelsausstellung und der einfach angeschwipst da reinkam und sich irgendwie mit Rocco über Kunst unterhalten hat. Und also wirklich viele schöne Anekdoten. Hat total Spaß
gemacht. Apropos schöne Anekdoten und Geschichten aus der Welt der Kunst und der Popkultur. Ich habe wirklich eine sehr elaborierte, sehr komplexe Geschichte mitgebracht diese Woche bei Fest und Flauschig.
Oh, ich bin ganz Ohr, Jan. Ich bin nämlich auch noch so ein bisschen im Morgendusel und bin gerne bereit, mir meine
Schöne. Das wird dir aber gefallen, pass auf. Und zwar gab es diese Woche eine Gelegenheit, wo ich beruflich mit einer Kollegin mich darüber unterhalten habe, was eigentlich so das der Status von Michael Jackson ist in der Popkultur. Also er ist ja zu Lebzeiten am Ende schon stark gezeichnet gewesen, zum einen durch Drogenmissbrauch, aber auch durch die vielen Prozesse wegen Missbrauchs von Minderjährigen. Also das war alles schon zu Lebzeiten war das alles nicht so richtig geil. Dann gab es diese große Michael Jackson-Doku, wo mal erzählt wurde, was da eigentlich genau mutmaßlich lief auf der Neverland Ranch. Und da habe ich einfach mit einer Kollegin drüber unterhalten und die meinte, ja, Neverland Ranch früher, ich habe mir immer von geträumt, da mal hinzufahren. Und dann, ja, und was sagst du denn dazu, was da im Nachhinein rauskommt? Och, an mir hätte er eh kein Interesse gehabt, war dann so abgebügelt. Und dann hatte ich irgendwie am Abend nach diesem Gespräch so ein bisschen, konnte abends nicht einschlafen und bin nochmal eingetaucht in die Welt von Michael Jackson und habe mich nochmal so ein kleines bisschen wieder eingelesen und habe versucht, diesen dann doch schillernden, sehr prägenden Charakter, Popkultur prägenden, weltweit prägenden Charakter, das war wirklich 20 Jahre lang the main man und alle haben gesagt, Alter, irre, auch wieder das geschafft hat, die afroamerikanische Kultur mit der mehrheitlich weiß dominierten amerikanischen Popkultur zu verbinden. Also ein absoluter, und dann am Ende darüber weiß geworden ist, auch noch ironischerweise, also ein absoluter Superstar und eine total prägende Figur. Ich habe mich ein bisschen reingelesen und dann ist mir eingefallen, Michael Jackson, also ich glaube nicht daran, dass Leute aus sich heraus alles alleine schöpfen, sondern es gilt der Satz, ab dreimal bei anderen Leuten geklaut, ist es eine eigene Idee. Also wenn du drei Quellen hast und von denen klaust, ist es deine Idee. Und habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren, Michael Jackson, woher kommt der eigentlich? Musikalische Einflüsse und so, das ist alles geschenkt, das gibt's ja und da hat man irgendwie schon genug Dokus drüber gehabt, wo der seine Musik her hat und ich habe mich dann vor allem konzentriert auf das Kostüm und vor allen Dingen auf die Choreografie. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Bruno Mars tanzen sehe auf irgendwelchen Bühnen, denke ich immer, ja klar, Michael Jackson, geklaut. Bruno Mars klaut bei Michael Jackson. Aber
keiner konnte den Moonwalk so gut wie Michael.
Ja, der hat ihn erfunden, in Anführungsstrichen. Habe ich immer gedacht. Ja.
Na, obwohl, das weiß ich nicht, ob er ihn
erfunden. Jetzt pass auf, jetzt kommt's. Es geht genau darum die Geschichte. Weil ich ziehe in Zweifel die Theorie, dass Leute aus sich heraus große Dinge schaffen, sondern Kultur ist immer ein aufeinander aufbauendes Konstrukt. Selbst die größten Künstler haben Inspirationsquellen und haben es einfach in ihrem verrückten Kopf geschafft, die so zusammenzuziehen, dass es einfach was Neues wurde. Und das unterstelle ich Michael Jackson auch und habe mich dann auf die Suche gemacht nach den Quellen von Michael Jacksons Moves und Tanzstilen. Und tatsächlich, und das ist total krass, bin ich relativ schnell fündig geworden, weil es gibt eine Ikone der Choreografie, der Tanzchoreografie, ein amerikanischer Showman, der heißt Bob Fosse. Bob Fosse ist unter anderem verantwortlich gewesen für die Originalchoreografie der Musicals, und deswegen, guck mal, das ist meine Welt, der Musicals Cabaret, unvergessen der Film mit Liza Minnelli, und ich glaube Fritz Wepper, der spielt
da. Da ist er auch dabei.
Ja, Cabaret. Nein, er hat das choreografiert.
Auch eine kleine Rolle.
Bob Fosse ist ein Star-Choreograf gewesen, ein Stepptänzer in den 50er, 60er Jahren, in den 70er Jahren hat er auch selber vor Kameras gestanden und mitgespielt in Filmen und hat vor allen Dingen die ersten Choreografien der Broadway-Inszenierungen von Cabaret und aber auch von Chicago. Also zwei absolute ikonische Musicals der 70er Jahre, die kommen von Bob Fosse. Und jetzt bin ich auf etwas gestoßen, ich schick dir das mal zu, es ist wirklich krank, es ist wirklich krass.
Das sind alte Aufnahmen von Moonwalk?
Nein. Bob Fosse hat auch mitgespielt in einer Verfilmung des Kleinen Prinzen aus dem Jahr 1974. Ein Film produziert von Stanley Donen. Regie ist von auch Stanley Donen. Unter anderem mitgespielt hat Gene Wilder. Und Bob Fosse war in dieser 1974er, weißt du, der Kleine Prinz. Also dieses
ja,
Kind, der Kleine Prinz, kitschiges Ding. Und Bob Fosse hat da die Rolle der Schlange gespielt. Und ich schicke dir jetzt mal ein Video zu Little Prince, könnt ihr mal eingeben bei YouTube. Little Prince Snake 1974. Da muss man dazu wissen, bevor man das Video sich anschaut, Little Prince und Snake, Michael Jackson war 1974 16 Jahre alt. Das war also genau der Moment, wo Michael Jackson den Übergang, gib mal einen bei YouTube, Little Prince, kannst du das? Hast du die?
Ja, dann aber das Problem ist, dann feuert das hier bei mir mit Ton ab gerade. Das würde jetzt die Aufnahme blockieren. Ich versuch das mal, Jan. Ich kann nichts versprechen.
Little Prince.
Guck mal, ich schick dir immer gleich einen Link und dann musst du noch draufklicken.
Ja, Mensch. Hier googelt der Chef noch selber. Little Prince 1974 Snake. Da gibt's ein YouTube-Video, wo man den kleinen Prinzen sieht. Bob Fosse Scene ist der Untertitel. Ich schick dir jetzt den Link zu, damit es auch...
Ich hab's schon.
Du hast es schon, okay. Hast es gefunden. Und dann spul mal vor bis ungefähr so...
Nee, doch nicht. Doch, Bob Fosse und Billie Jean.
Nein, ist du das sollst... Ich, oh, Mensch. Ich schick dir jetzt den Link zu. Es reicht mir. Hier ist der Link. Spul mal vor bis so ungefähr 3 Minuten. Da geht's nämlich los und da fängt Bob Fosse an zu singen und vor allen Dingen zu tanzen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Films, Der kleine Prinz, mit der Bob Fosse-Szene war Michael Jackson 16. Oh, Alter,
es geht hier Werbung los. Digga, ich kann das hier nicht anmachen. Das gucke ich mir gleich in der Pause an.
Du hast nicht YouTube Premium oder was?
Nein, das ist, hast du wirklich YouTube Premium?
Ja, weil ich keinen Bock mehr auf diese Werbung hatte. Ich fall auf alles rein. Was mir Geld aus der Tasche zieht, damit ich die fucking Werbung nicht sehen muss. Das Schlimmste ist, dass ich auf einem Account mich eingeloggt habe und auf dem anderen Browser bin ich nicht eingeloggt, dass ich immer nicht weiß, auf welchem Browser bin ich bei YouTube Premium eingeloggt, aber auch schon seit 2 Jahren. Und ich bin immer zu faul, das Passwort rauszusuchen und mich auf den anderen Account einzuloggen. Also.
Ich sehe den Tanz hier gerade von ihm, mit dem Hut
Bob
auf.
Bob Fosse 1974 im Kleinen Prinz. Und das ist tatsächlich der große Bob Fosse, ein sehr berühmter Choreograf, der Star-Choreograf der 70er Jahre. Michael Jackson war 16, wahrscheinlich gerade auf der Suche nach einem neuen Stick, irgendwas, was er, wenn er solo auf die Bühne geht, anders machen kann. Zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, hat Michael Jackson gerade seine große Bühnenpersona nach dem Ende der Jackson 5 gebaut für seine Solo-Karriere. Da kam dieser Film raus.
1974 gab es die Jackson 5 noch, die sind erst Mitte, Ende der 70er Jahre.
Ja, aber er war schon auf dem Sprung raus, war deutlich der größte Star der Jackson 5 und hat wahrscheinlich schon rumgeschraubt. Da kam dieser Film raus mit dieser Tanzsequenz und ist das nicht Michael Jackson, was du da siehst?
Voll. Bob. Die ganzen, also es ist deutlich langsamer als Michael Jackson, er hätte einfach noch Geschwindigkeit in diese Moves reingebracht, aber natürlich denkt man sofort, wenn man das sieht, an Michael Jackson.
Diese Kopfbewegungen, sogar bis hin zu dieser Kombination aus der Rüschenbluse und diesem Sakko. Klar, es ist 70er Jahre, aber man kann sich das...
Und einen kleinen Jungen hat er auch noch auf dem Boden liegen.
Das wäre der Witz, den ich dazu... Und der kleine Junge ist auch noch mit dabei. Auch noch, dass der Film Little Prince für Michael Jackson mutmaßlich auch aus anderen Gründen interessant gewesen sein mag.
Oh, Little Prince. Das sind jetzt deine psychologischen Deutungen. Aber jetzt, es ist tatsächlich so, wenn man diese Bewegung sieht, ist eindeutig Michael Jackson. Das ist wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen. Ich bin mir sicher, guck mal hier, da unterstehen auch ganz viele
Sachen. Sieht aus wie Michael Jackson. Sachen. Aber jetzt kommt, ich möchte es noch, weil das kann natürlich jeder. Ich möchte es noch, also Bob Fosse, The Little Prince, der Snake-Tanz, 1:1. Michael Jackson hat sich da alles abgeguckt. Wenn ihr also da draußen struggelnder Künstler seid, euch die Inspiration fehlt, es gilt der Satz, ab 3 geklauten Quellen, ab 3 Diebstählen von anderen Quellen, es ist eure eigene Idee. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Bob Fosse ist natürlich nicht das Ende der Kette, weil dass Bob Fosse so einen Tanz hingelegt hat, auch die Sachen, die Bob Fosse in den 50er, 60er Jahren gemacht hat, wer in die Bob Fosse-Bubble einsteigen möchte, es gibt tolle Aufnahmen, 50er Jahre amerikanisches Fernsehen, wo Bob Fosse gigantische Stepptanznummern hinlegt, also wirklich krasse Sachen, der einfach wahnsinnig gut getanzt hat.
Aber sein Spätwerk in der Muppet Show als Fosse Bär ist auch nicht schlecht gewesen, muss man auch mal sagen, ganz kurz, oder?
Mach dich ruhig lustig. Und wenn ich...
Ich meine, wir auch nicht
wenn
lustig.
Wenn ich dann mal... quasi die Nase rümpfe über deine Metal-Geschichten, dann bist du da sauer.
Ich rümpfe darüber gar nicht. Ich finde das eine sehr interessante Geschichte. Entschuldigung, wenn ich mir einen Gag bringe, wenn du mal ein Thema hier mitgebracht hast.
Man weiß, Max, es ist voll meine Welt. Es ist Show, Tanz der Amerikaner. Es ist Broadway. Es ist Musical. Und es ist am Ende auch Popkultur. Und jetzt pass auf. Bob Fosse ist natürlich auch nicht das Ende der Kette, weil dass Bob Fosse überhaupt so tanzen konnte. Das ist nicht Fred Astaire zu verdanken. Das ist auch nicht irgendwie quasi seiner Inspiration oder seinem eigenen Schöpfen nur zu verdanken, sondern all das, was Bob Fosse und auch Leute wie Fred Astaire gemacht haben, haben sie nur deswegen machen können, weil es in den 30er und 40er Jahren einen Revolutionär im amerikanischen Showtanz gab, der den Stepptanz wirklich auf ein ganz anderes Level gefickt hat. Es handelt sich um John William Sublette. Das ist ein junger Schwarzer gewesen, ein ziemlich großer junger Schwarzer, der, ich habe über ihn gelesen, als ich dann quasi von Bob Fosse auf John Sublette kam. Dem angeblich.
Von dem gibt's übrigens ein paar Videos auf Instagram, wie der so sensationell tanzt auf Tischen und sonst was.
Was meinst du, Bob Fosse so. oder
John? Nee, den schwarzen Steppkanzler, also
wurden mir schon John William Sublett ist ein bevor der kam ein völlig, er konnte keine Noten lesen, er hat hat Musik sich quasi selbst erschlossen, Autodidakt, aber bevor er kam, er wollte immer ins Theater, hat gebrannt für alles, was irgendwie Scheinwerfer hatte, und bevor er kam, war Stepptanz sehr formatiert, sehr zurückhaltend, war klar natürlich toll anzuschauen, aber er hat einfach den Jazz in den Stepptanz gebracht, John William Sublett, und ist dann am Ende verarmt gestorben, 1986, hat sich nie durchgesetzt, ist zwar in einigen Filmen aufgetreten, aber gilt als der Lehrer von Fred Astaire, hat mal irgendwann erzählt, dass er Fred Astaire für $400 ein paar Tanzstunden gegeben hat und der da alles gelernt hat, und ich glaube, ich im Zweifel für den Angeklagten, ich glaube tatsächlich, das ist auch so, weil er einfach wahnsinnig toll getanzt hat, und er hat vor allen Dingen im Stepptanz zum Beispiel die Hacke mit reingebracht, die Drehung, er hat frei getanzt, es war im Jazz, im Tanz. Und das Krasse ist, dass alles, was der gemacht hat, ist am Ende quasi aufgegangen, auch in der Kunst von Bob Fosse und dann auch wieder in der Kunst von Michael Jackson. Und jetzt kommt es, John William Sublett, und da schließt sich der Kreis, hatte einen ganz berühmten Stage-Namen, der war gar nicht bekannt unter seinem bürgerlichen Namen John William Sublett, sondern alle kannten ihn nur, und jetzt halte ich fest, unter seinem Bühnennamen John Bubbles. Und wie heißt der Schimpanse von Michael Jackson, benannt tatsächlich nach
lebt
John?
Noch, lebt Bubbles noch?
Bubbles lebt wahrscheinlich noch, ist auch gerade dabei, zusammen mit Rocco Schamoni ein Tell-All-Buch zu schreiben über seine
Zeit. Bubbles echt jetzt, was Bubbles wohl jetzt macht, ey.
Bubbles Kern.
Bubbles
Kern heißt das. Bubbles Kern heißt das Buch.
Ich glaube, ja, Bubble ist, glaube ich, durch, aber ey. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Nee. Oder
muss ich mal, nein, Bubbles gibt's, glaube ich, nicht mehr. Aber tatsächlich Bubbles benannt nach John William Sublett, und da siehst du quasi die Kette der Inspiration, kommt dann da ans Ende, oder der da beißt sich die Schlange, the snake, in den Schwanz. Unglaublich, oder? Und die Videos könnt ihr euch mal anschauen. John William Sublett oder Bubbles soll sich übrigens angeblich, das wollte ich noch erzählen, nicht durchgesetzt haben im amerikanischen Showgeschäft, weil er für einen schwarzen Tänzer in den dann doch sehr streng rassistisch getrennten frühen 20. Jahrhundert USA zu sexy war. Er hatte einfach eine sexuelle Ausstrahlung, die damals nicht kommod war, die sich deswegen nicht durchgesetzt hat, und er war eben am Ende dann nicht mehr bereit, als er so ein Riesenstar war, diese ganzen devoten Rollen zu spielen, die damals den Schwarzen aufgedrückt wurden von Hollywood, und deswegen ist es angeblich
ist er nicht alt geworden?
Er ist alt geworden, doch einigermaßen alt geworden. Ist aber verarmt gestorben, aber bei seiner Beerdigung waren dann eben Leute wie Liza Minnelli, die wiederum, ne, gespielt hat in Cabaret, Bob Fosse inspiriert, also die wusste schon genau, warum sie zu dessen Beerdigung geht. Es war auch Johnny Carson da, also der ist schon verarmt gestorben, aber highly respected als jemand, der wirklich die Popkultur geprägt hat und der überhaupt nicht bekannt ist. Ne? Also niemand weiß eigentlich heute noch, dass es ihn gegeben hat und wie wichtig er war für all das, was wir heute denken, das von Michael Jackson kommt oder was wir so für selbstverständlich halten. Naja, die Moral aber von der Geschichte.
Das ist ja eine grundsätzliche Sache. Wenn du dir den Blues anguckst und dass daraus Rock resultiert ist und daraus wahrscheinlich alles weiter, ist es ja nun mal so, jede Kunstform wird weitergegeben, wird weiterentwickelt, und den Ursprung der Quelle zu finden, ist immer sehr, sehr schwierig. Der geht ganz weit zurück. Ne? Und wahrscheinlich übrigens Bubbles lebt noch.
Aber jetzt, wo wir ihn erwähnt haben im Podcast, kann es sein, dass er in den nächsten 14 Tagen stirbt. Der Fluch von Fest und Flauschig schlägt wieder.
Viele Menschen werden davon ausgehen, dass Bubbles mittlerweile ebenfalls verstorben sei. Doch Bubbles lebt. Oh. Nicht so glamourös wie vor 30 Jahren, sondern in einer Art Gnadenhof für Affen mit weit mehr als 20 Artgenossen. Mhm. Also, ganz liebe Grüße mal, falls er unseren Podcast gerade hört. Also,
ja, das kann ja sein. Sorry für diesen dann doch sehr...
Aber es ist eine sehr interessante Geschichte. Danke für diesen Exkurs. Hat mir wirklich Spaß gemacht, das zuzuhören. Jetzt frage ich mich natürlich, Gene Kelly oder Fred Astaire, wer war eigentlich zuerst da? Weil ich kann mich daran erinnern, bei meinen Urgroßeltern, wenn diese Filme liefen, dann wurde da auch immer geguckt. Das fanden meine Großeltern schon ganz geil, dieses Stepp und diese Filme, wenn die da durch die Straßen getanzt sind. Und diese beiden Namen, Gene Kelly und Fred Astaire, fallen mir immer ein. Das waren natürlich die beiden weißen Großen, die zu den 30er, 40er Jahren natürlich dann wahrscheinlich den ganzen Fame abgeräumt haben, den andere Künstler vorher gemacht haben. Das ist in vielen Musik, in vielen Kunstrichtungen so gewesen. Sehr interessant.
Also
sehr
auf
interessant.
Die Frage, wer war zuerst da, Gene Kelly oder Fred Astaire, muss man sagen, es war John Bubbles, aka John William Sublett.
Ich meine nur, wer von den beiden das dann so publik gemacht hat?
Also ich bin ein riesen Fred Astaire. Also wenn ich mir einen aussuchen müsste, ich finde Fred Astaire den besseren. Aber schaut
euch mal. Ich kenne mich zu wenig aus, das sind nur zwei Namen.
Aber ist das nicht lustig? Guck mal, jetzt haben wir hier 5 Minuten gefühlt über Tanz gesprochen. Auch eines der sehr seltenen Themen in Fest und Flausch. Ich glaube, wir haben noch nie über Tanz gesprochen. Aber ich fand es irgendwie spannend herauszufinden, warum tanzt Michael Jackson so, wie er tanzt. Und es ist über Proxy quasi, über Bob Fosse, einen weißen Musical-Choreografen und dessen Film Little Princess. Oder Little Prince ist es dann eben auf dann doch John Bubbles zurückzuführen. So heißt der Schimpanse. Ja, toll, dass ich das mal loswerden konnte. Der Druck ist jetzt raus. Ich habe noch außerdem, das ist mein einziger Beitrag heute zur Sendung, ich habe außerdem noch den Satz aufgeschrieben, der mir heute Morgen eingefallen ist, weil ich festgestellt habe, dass die Blumen, die in meiner Wohnung stehen, stinken. Und zwar stinken die nach Oma. Und da dachte ich, Moment mal, wenn diese Blumen nach Oma stinken, habe ich dann all die Jahre immer Omas, die ich im Altenheim besucht habe, Unrecht getan und habe den Satz aufgeschrieben, es sind nicht die Omas, die stinken, es sind die Blumen, die wir ihnen schenken.
Ja, das stimmt. Guter Satz. Finde ich gut. Stimmt.
Ja, Sag mal, ist ein guter Satz. Meine Frage,
wenn dich das auch so interessiert, hast du jemals dran gedacht, einen Tanzkurs zu machen? Ernsthaft mal?
Sowas ich habe einen Tanzkurs gemacht.
Wirklich?
Ja, ich habe einen Tanzkurs gemacht.
Welche Standard oder was?
Ich habe mal einen Tanzkurs und ich war über 18 und habe das tatsächlich zu einer Zeit. Oh, weiß nicht, ob ich das jetzt auspacken soll. Zu einer Zeit.
Doch, come on. Ja, das sind doch die Geschichten, die Leute hören.
Ich habe zu einer Zeit einen Tanzkurs gemacht, als ich noch sehr eng mit meiner damaligen Co-Moderatorin befreundet war. Und wir haben gemeinsam einen Tanzkurs gemacht.
Kennt man die noch, die Co-Moderatorin? Ja, die Co-Moderatorin. Genau.
Weil wir haben gemerkt, für sexuell reicht's nicht. Aber zum Tanzen
ist ja Sex ohne Sex. Ist, also ohne
Brüllen. Überleg mal, wir beide brauchen keinen Tanzkurs, ja, weil wir jede Woche zweimal eine Sendung machen. Aber wenn du nur en bloc ab und zu mal eine Sendung machst, musst du trotzdem irgendwas finden, um dich zu synchronisieren, nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich und irgendwie die Chakren müssen in Einklang schwingen. Und dann haben wir in der Tanzschule einen Tanzkurs zusammen gemacht. War nicht, es lief nichts.
Finde ich gut. Ich wollte so lange tatsächlich mal einen machen, hab dann nie irgendwie das hingekommen, auch mit meiner Freundin, wir wollten uns unbedingt damals anmelden, irgendwie habe ich es nicht gemacht. Manchmal ärgere ich mich ein bisschen, wenn du mal auf Veranstaltung bist, also ich kann so ein bisschen Standardbewegung machen und ich komme dahin, ohne dass man sich auf die Füße tritt, aber wenn du dann doch mal, was selten vorkommt, auf einer Veranstaltung bist, wo getanzt wird und dann kommt ein Pärchen und macht jetzt aber auch nicht die große Pornoshow und gibt an, sondern die können es beide einfach und es sieht einfach cool aus, dann sitzen alle drumherum und denken, oh geil, die können richtig gut tanzen. Oh. Das ist ja eine Sache, die man dann auch gut findet,
ja,
oder?
Ja, finde ich auch. Und also, ich beneide das immer so ein kleines bisschen. Ich bin ganz froh deswegen auch, dass die Phase in meinem Leben, wo ich jedes Wochenende auf irgendeiner Hochzeit war, so ein bisschen vorbei ist. Also man hat ja so zwischen, ich würde sagen, Ende 20.
Oh, ich war kaum nie eingeladen auf
Hochzeiten. Ich war sehr oft eine Zeit meines Lebens. Also zwischen Ende 20, da haben wir auch schon einen Podcast gemacht, ich habe das auch schon erzählt, zwischen Ende 20 und so Mitte, Ende 30 war ich wirklich sehr oft auf Hochzeiten, weil da alle drumherum geheiratet haben, immer. Und gab es dann immer gerne auch so Leute ab 40, ab 50, wo man gedacht hat, warum können die jetzt so gut tanzen? Die schon so ein bisschen älter waren, aber wo man dann merkte, okay, Alter, wenn die so tanzen können, möchte ich gar nicht wissen, was im Schlafzimmer los ist. Alter, ja. Weißt du, ne? Wo dann so Rockbewegungen kommen und so. Und ich finde, das hat tatsächlich was, ist auch die große Gefahr bei Let's Dance, weswegen ich da niemals, keine Ahnung, mit irgendwie mitmachen würde bei Let's Dance, weil ich wüsste, ich würde mich sofort...
Aus Angst vor Erregung,
wenn ich ja mit dem, wie heißt der nochmal, mit dem, der mit Rebecca Mir zusammen ist, den habe ich letztens in Ossendorf im Studio rumlaufen sehen bei Let's Dance. Wenn ich mit dem tanzen würde, wüsste ich genau, ich würde mein Herz verlieren.
Ich habe jetzt geguckt, Let's Dance so ein bisschen, die letzte mir angeguckt. Ich finde das auch immer ganz schön krass, wenn die, das ist schon eine Sendung, wo du echt was liefern musst, weil du weißt, da gucken jetzt ganz viele Leute, die Tanzen cool finden und du willst nicht ans Dödel. Der Druck wäre mir zu groß. Ich habe Lina Larissa Strahl nämlich ein bisschen verfolgt, ja, die ist leider schon rausgeflogen.
Ja, Lulu, die Schwester von Sarah Connor ist auch mit dabei, dann diese Clara Maria Grobler, die mit Phil Laude zusammen ist und wenn man dann immer diese Proben sieht von der Clara Grobler, und die ist ja mit dem Comedian Phil Laude von Y-Titty ehemals wohl zusammen. Ich sehe immer, oder vielleicht machen die auch nur Insta-Stories und tun so, als wären sie zusammen. Aber dann sehe ich auch immer Clara Grobler beim Tanzen mit ihrem Tanzpartner und denke dann so, ob die nicht vielleicht auch gerade zwei öffentliche Beziehungen führt, weil der Tanzpartner bei Let's Dance, ich würde sagen, da fliegen flohen aber auch die
Das ist aber auch nur von Ahnungslosen wie uns, ja, der das Gefühl, die keine Ahnung haben von dieser großen Kunst, das alles sexualisieren wollen. Jan, eine Sache muss ich ganz kurz noch sagen. Wir haben schon mal über Tanz geredet. Mir fällt ein, dass ich vor ein paar Jahren so einen ganz tollen Bericht über Tango auf Arte gesehen habe. Und da wurde die Geschichte des Tangos erzählt. Da haben wir hier drüber geredet. Und Tango wäre eigentlich unser Tanz. Weil ursprünglich ist Tango nämlich ein Tanz für zwei Männer gewesen. Das haben ganz viele Leute nicht gewusst. Und es gibt diese Aufnahme, die ich mal gesehen habe, auf irgendeiner Party oder sonst was, wo zwei Männer, ich glaube auch Argentinier, wo ursprünglich, glaube ich, Tango herkommt, das tanzen. Und so langsam werden sie diese krassen Bewegungen machen, sich so verlangsamen, dass es aussieht, als würden die da wirklich schweben oder Zeitlupe tanzen. Ich fand es total beeindruckend. Sowieso Tango, die Geschichte des Tangos, keine Ahnung, Art hat wahrscheinlich die inzwischen aus der Mediathek.
Aus Sicherheitsgründen, aus sexuellen Gründen, sicherheitshalber. Weil Tango ist ein totaler Sextanz, finde ich.
Absoluter Ficktanz, sag ich auch. Und damit nicht so viele Wichsen vor Ort, da haben die gedacht, ey, wir sind doch kein Wichsender. Okay, das war jetzt unser Tanz. Es ist der große Tanzsender. Oh. Irgendwas mit Tanzen muss heute im Titel sein.
Auf jeden
sein,
Fall, finde ich, der aufgepinabauscht. Keine Ahnung, richtig dumm, Alter. Das Einzige, was mir einfällt.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Jan, ich würde gerne, weil ich gerade merke, ich muss noch mal ganz kurz in die Küche zwei Lieder auf die Liste packen. Hab auch noch ein paar Themen, die ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Aber Maler Hansen, habe ich heute Morgen gerade eine Mail von Andreas bekommen. Liebe Grüße. Und gestern Abend habe ich mir die neue Platte von Maler Hansen angehört. Salt heißt die Platte. Und der Song, das ist eine ganz tolle Platte. Also ich habe die gestern Abend durchgehört. Das ist eine Platte, die könnt ihr morgens gut hören, um in den Tag zu kommen. Und abends gut, um aus dem Tag rauszukommen. Wirklich toll geworden. Maler Hansen. Ich sag Hansen, weil wir in Deutschland sind. Maler Hansen mit dem Song Dresden. Ganz famos, ganz toller Song, ganz tolle Platte. Und Gardens ist eine Band, die mir ein alter Bekannter zugeschickt hat. Bernhard, ganz liebe Grüße nach Wien und Gardens mit dem Song Talk, das fand ich auch super, habe ich mir auch heute Morgen angehört. Gardens mit Talk und Maler Hansen mit Dresden würde ich gerne auf die Fidi und Bumsi-Liste packen, damit ihr ein bisschen gute Musik hört im Laufe
der Woche. Ich habe auch noch einen Song.
Hast du auch noch
was? Ja, für die Fidi und Bumsi-Playlist und zwar natürlich, wie es meine Spezialität ist, gerne Topical-Songs, die immer so ein bisschen zum aktuellen Zeitgeschehen passen, von Peter Fox, den sehr guten Song Kein Regen in Dubai. Der jetzt natürlich komplett wegzuschmeißen ist eigentlich. Den kann man jetzt nicht mehr hören, weil es gibt ja Regen in Dubai und zwar richtig viel offensichtlich, wie man ja sieht, haben wir kurz
richtig ehrlichen Regen. Der wurde auch nicht künstlich
hergestellt. Nee, genau. Also kein Regen in Dubai von Peter Fox. Und wir haben gleich, ach so, und ich muss was sagen, dass unser Intro heute von Katz und Moritz kam. Ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt? Katz und Moritz, lieben Dank. Haben uns das zugeschickt. Das haben wir schon einmal gespielt, aber jetzt heute nochmal, weil es so schön war. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig, beim großen Sonntag. Wir reden über den Prozess von Bernd Höcke.
Let's Step. Die Sendung heißt Let's Step einfach.
Let's heute. Step, wenn wir damit keine markenrechtlichen Probleme bekommen mit RTL. Übrigens nochmal da kurz auch nochmal Shoutout an Mozzi Mabuse, Jorge González und Joachim Lambi. Die stabilste Jury im deutschen Fernsehen, muss man wirklich sagen, eine der wenigen Jurys, wo ich sagen würde, durch die Bank weg, mega geil. Finde ich drei super Personen.
Unkorruptierbar. Immer Herz auf der Zunge. Finde ich
es
auch.
Es müsste eine Jury geben für Jurys, da würde ich, wenn ich in der Jury sitzen würde, die Jurys bewerten würde im deutschen Fernsehen, würde ich für die Jury von Let's Dance 10 Punkte hochhalten. Ganz einfach.
Ja, aber das Einzige, was wir machen, sind unsere Hörer und Hörerinnen zu bewerten. Ihr sitzt wieder da, völlig verwahrlost, mit irgendwie Essen im Bett herum. Es wird Zeit aufzustehen. Es wird mal Zeit, irgendwie den Tag zu beginnen. Ja, wir sind wieder da, fest und flauschig. Das hört ihr jede Woche. Jede Woche sitzt ihr da. Dann rödelt ihr rum mit eurem Partner oder Partnerin. Dann gibt's Streit zwischendurch. Einer geht in die Küche und sagt der andere, mach mal kurz Pause. Ich will das auch hören, was die gleich reden. Und so weiter und so fort. Jetzt können wir alle Pause machen und gleich sind wir wieder da.
Hallo lieber Olli, dein lieber Freund Jan hat mir geschrieben, dass es dir gerade nicht so gut geht und ich würde dir auf jeden Fall mal aufmunternde Worte schicken. Lass den Kopf nicht hängen. Es gibt immer so einen weisen Spruch, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also ich weiß, wenn es manchmal nicht so rosig aussieht, dann steht man den nächsten Morgen wieder auf und sieht schon wieder ganz anders aus. Bleib auf jeden Fall positiv und lass dich davor nicht runterziehen. Ja. Jeder hat mal einen schlechten Tag und schlechte Erlebnisse. Ja. Ein Schicksalsschlag, man steckt da ja nie drin.
Ja, ich weiß, jeder hat es mal, hat man das Problem, dass man einen OnlyFans-Account eröffnet und sich fotografieren lässt mit zwei halbnackten Männermodels und die dann rausbekommen, hintenrum, dass sie dafür irgendwelche Pornosachen eingekauft wurden, ohne es zu wissen und dann einfach die Fotos zurückziehen und man den OnlyFans-Account zumachen muss. Das kennt doch jeder.
Wir hätten, Ja, ich hätte vielleicht noch eine SMS mehr, eine DM mehr an Laura schreiben sollen. Ja. Ich habe ihr nur einmal geschrieben, wenn du ärgerst, ich hol dich raus. Das ist aber auch schon vor allem gewesen. Da haben wir viel drüber geredet, nicht nur positives Feedback drauf bekommen, aber jetzt ist endgültig verloren. Michael Wendler hat Laura zur Nutte gemacht, habe ich gedacht, als ich die Bilder gesehen habe. Sorry, aber da, wo sie da mit diesen beiden Typen im Bett liegt und er hat diesen Text, sie hat sich getraut, ja. Ey. Will man über, nee, ey, komm, lass uns nicht über den Wendler reden. Danke für den schönen Einspiel.
Ja, aber ich schaue es auch wirklich inzwischen aus der Ferne an mit, ja, also mit ganz unguten Gefühlen und verloren. Aber es war eigentlich abzusehen, als es so richtig losging.
Es war alles abzusehen, aber weißt du, wie viele Leute da draußen verloren sind, von denen wir das nicht wissen und die auch nicht unser Mitleid kriegen. Deswegen, Alter, jeder ist auch ein bisschen seines Glückes Schmied, ne? Und wenn man wirklich mal mit Michael Wendler, also egal, komm, ey, lass uns bitte nicht, ich habe eine schöne kleine Geschichte, die ich gerne mit dir teilen
gerne, möchte. Gerne, darf ich noch kurz sagen, dass mir Philipp Meinert geschrieben hat und sich bedankt hat, dass ich darauf hingewiesen habe, dass er nicht Philipp Meinhold ist.
Ja. Wie auch immer.
Ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind, aber schön, dass wir da jetzt mal eine Mauer zwischen den beiden gezogen haben. Ich hoffe, es ist ihrer beider Karrieren dienlich, dass sie auseinandergehalten werden können. Und wenn dieser Podcast eine Sache verändert in der Welt und es nur diese ist, dann haben wir am Ende doch, ist es doch schön, dass es uns gibt.
Es ist schön, dass es uns gibt. Jan, pass auf, gestern ist mir was Unangenehmes passiert.
Was kommt
also
jetzt?
Nur mir peinlich. Aber eine Sache, ich fange mal weiter an, damit du auch ein bisschen mitreden kannst. Okay. Dir ist doch sicherlich aufgefallen, dass in den letzten Jahren eine erhöhte Security-Leute vor Supermärkten, Bänken, Boutiquen oder sonst was stehen.
Ja, das ist mir
aufgefallen. Das sind immer verschiedene Arten von Security-Menschen.
Ich war letztens in einem Rewe City und ab 22 Uhr sind da sogar zwei Sicherheitsleute gewesen und ich kam mir echt vor wie ein Verbrecher, als ich da reingelaufen bin, weil die mich so angeguckt haben. Ich will nur einkaufen nach 23 Uhr. Also manchmal braucht man abends noch ein Ei für ein Sexspiel oder sowas.
Also es ist ja nun mal so, dass diese Security-Leute echt von verschiedenster Couleur sind. Also verschiedenste Leute. Ja. Es gibt einmal den jungen Studenten, der steht meistens so bei der Haspa oder so, bei den Geldautomaten, hat so eine rosa oder rote Weste an und man merkt ihm einfach an, es ist ihm wahnsinnig unangenehm, da zu stehen und diesen scheiß Job zu machen. Mhm. Und dann guckt er die ganze Zeit nur aufs Handy und sitzt auf so einem Stuhl in der Ecke und irgendwann denkst du, wer sitzt da denn eigentlich? Achso, das ist der Sicherheitsmann. Die gibt es. Dann gibt es aber auch
also sicher, dass das Sicherheitsleute sind oder manchmal müssen auch Studenten Verkehr zählen. Die sitzen ja auch manchmal mit diesen Westen auf der Brücke und gucken, wie viele Autos da langfahren.
Nee, die sitzen da, also in Berlin kann ich dir sagen, da wo ich zur Bank gehe, da sitzt der jeden Tag und das seit Jahren.
Was soll der denn machen, wenn da irgendwie die Remos und die Abu Shakas zusammen mit der Ramme reinkommen?
Das frage ich mich auch, was die denn machen wollen, Jan. Aber auf alle Fälle, das ist diese eine Art von Security. Dann gibt's natürlich auch die Kampfsporttypen, wo die Tattoos so hinten am Hals rausgucken, die stehen meistens vor Rolex oder so, oder irgendwelchen Läden hier am Kuhdamm. Und dann gibt es bei mir, bei einer großen Supermarktkette, wo ich einmal die Woche hingehe, auf einen großen Parkplatz parke.
Um dann nebenan zum Yoga zu gehen, weil die keine Parkplätze haben.
Da parke ich auf einen großen Parkplatz, dann nehme ich mir hier meinen Einkaufswagen und dann gehe ich in diesen Großraum Supermarkt und dort gibt es seit mindestens 2 Jahren einen Sicherheitsmann. Und ich sage jetzt mal, er ist sympathischer Ausstrahlung und er hat sich diesen Job zum Eigen gemacht. Ich sag mal, türkischer Familienpapa, zwischen 40, gepflegten, coolen Oberlippenbart, so ein bisschen gestylt, die Haare nach hinten gegelt und er hat sich diesen Job einfach zum Eigen gemacht und jeder grüßt ihn und er grüßt die Leute, er lächelt sie an und er hat immer ein Plastik 50 Cent Stück da. Also so, wenn du dann wieder mal den Euro für den Einkaufswagen vergessen hast. Ich bin schon dreimal bei ihm gewesen und er sagt, kein Problem und drückt mir so ein Ding. Er hat die Dinger auf Tasche, damit man
mega. Nicht
extra zur Kasse muss.
Mega.
Mega geil. Und der Typ ist einfach die Macht in dem Laden. Und jeder, der den so sieht, grüßt ihn auch und will auch zu dem irgendwie schon so. Er hat das irgendwie hingekriegt, dass dieser Job cooler ist als alle, die da einkaufen gehen. Und jetzt habe ich wieder gestern meinen Euro vergessen und musste und dachte, ach, alles cool, der Security-Mann da ist. Er hat auch noch einen Kollegen, der kommt meistens gegen 20 Uhr und macht die Nachtschicht bis Mitternacht hat der Supermarkt auf. Und der ist auch cool. Der ist nicht ganz so stylisch, aber der hat sich von seinem Kollegen auch, er grüßt alle, er ist da, er steht da rum, die Leute schnacken mit ihm, es gibt Smalltalk und inzwischen sind diese beiden Typen da und vor allem der, sag ich mal, der Main-Character, der ist sowas geworden wie, dass man, also man geht an dem vorbei und er guckt einen an und grüßt einen und man denkt so, geil, Alter, hat mich gegrüßt. Und dann bin ich gestern da hingegangen, weil ich keinen Euro hatte und dachte, ach, ist ja nicht so schlimm, er gibt mir bestimmt wieder so ein Plastikding. Mhm. Und ich gehe so fröhlich auf ihn zu und in dem Augenblick guckt er in meine Richtung, guckt aber an mir vorbei und ich gehe so hin und er streckt die Hand aus und ich denke zuerst, will er mir die ausstrecken und streckt meine Hand auch so halb aus, dann geht er aber an mir vorbei zu dem Familienvater, der mit zwei seinen Söhnen, mit seinen kleinen Kindern da steht. Der eine ist im Einkaufswagen und der andere steht an seiner Hand daneben und grüßt ihn und sagt, hey, grüß dich, und die beiden machen so Handshake und ich stehe dann so daneben, wollte ihn gerade ansprechen und ich sehe den Blick von dem kleinen Sohn an seiner Hand. Der guckt mich überlegen, überheblich an, denkt, ja, guck mal, mein Papa, den kennt er nämlich, den grüßt der Security Mann. Und für den kleinen Jungen war ich der größte Vollidiot und er hatte so ein Macht so in seinen Augen, so, mein Papa kennt den Security Mann hier. Und ich stand dann da kurz so daneben, unbeholfen, und die beiden haben sich unterhalten und ich stand so diese 10 Sekunden zu lang da, um zu fragen nach dem Ding und habe mir dann doch einen Korb genommen und bin reingegangen ohne einen Korb.
Ich kenne das immer aus dem Mediamarkt oder aus dem Saturn, wenn man irgendwie, keine Ahnung, schnell was Technisches braucht und keinen Bock hat, irgendwie das im Internet zu bestellen und man irgendwie, keine Ahnung, Entkalkungstabletten kaufen möchte für die Kaffeemaschine und dann ist da gerade, wird einer durchberaten und man hat das Gefühl, dass die über die Beratung des technischen Gerätes, einer ist da im Kundengespräch, es gibt, alle anderen sind beschäftigt und einer, der netteste, wo man denkt, okay, den kann man mal fragen, wo sind die Entkalkungstabletten, ist im Beratungsgespräch und der hat sich aber mit seinem Kunden über das Beratungsgespräch angefreundet, sodass man in diesem Gespräch als Störfaktor empfunden wird. Und ich bin dann sehr oft einfach, traue ich mich nicht dann da rein zu grätschen und drehe einfach um und bestelle es dann doch bei Amazon.
Genau so, dann bestellt man das. Genau das habe ich nämlich auch. Und dann steht man auch im Baumarkt oder so, man will irgendwas fragen und dann ist da ein Kundengespräch und dann steht man so ein bisschen so 1-2 Meter von den beiden so weg, aber so in Sichtweite des Kundenberaters, damit er weiß, jetzt kommt gleich, dahinter ist noch ein Kunde, der will auch was. Also man macht so auf sich aufmerksam. Dann kommt aber noch eine dritte Person. Oh. Und dann fängt im Kopf beim Deutschen, das ist auch so typisch, denke ich so, hoffentlich hat er gesehen, dass ich vor dem anderen da war, nicht, dass der jetzt noch vor mir
ist. Aber es sind hundertprozentig so Schimpansengedanken, die dann da getriggert werden. Das sind so ganz alte Urinstinkte. Es geht da um die Rangordnung innerhalb der Gruppe. Und da merkst du, dass du dann selber, also es werden so Urinstinkte in einem geweckt. Irgendwelche, Momentchen mal, wenn dieser kleine Schimpanse jetzt hier von dem Oberalpha-Typen da gerade begrüßt wird, bin ich, da muss ich mich da einordnen. Muss ich dem jetzt das Fell lausen und so? Also da kommen so ganz so Primatengedanken in einem hoch. Nicht mal Gedanken, Gefühle. Krass, ne?
Es ist so krass, und dann steht man da wirklich und denkt, und wird auch so wütend oder sonst was, denkt so, hoffentlich sieht er, dass ich das jetzt war. Ähnliche Sache gewesen. Du fährst auf der Autobahn, willst abbiegen, runter von der Stadtautobahn. Auf einmal kommt von hinten ein SUV. Mhm. Es ist morgens 7.30 Uhr. Du bringst Kinder zur Schule oder sonst was, ne? Und dieser SUV fährt hinter dir und fährt schon über die durchgezogene Linie. Und du willst gerade rechts auf die Ausliegerspur, also Abfahrspur. Kannst es aber nicht, weil der Typ hinter dir so einen Gas gibt und dich so schneidet, dass aber unbedingt dran vorbei will. Mhm. Und dann guckst du dir den Typen im Auto an, ja, fährst du an der nächsten Ampel an ihm vorbei und ist natürlich ein Typ im gestreiften Hemd, der mit so einer Brille, die Haare so gegelt, fährt BMW und er ist irgendwie auf dem Weg zu einer Verkaufsoffensive oder so. Das sind immer die gleichen Arschlöcher, meine ich damit so. Also in gewissen Sachen, da ist der Mensch auch einfach so, wie er aussieht. Und das ist gerade ein anderes Thema, aber da habe ich mich auch gerade drüber aufgeregt. Primatengedanken, auch ein schöner Titel
für eine Sendung. Aber dieses Konzept, dass man an Supermärkten oder an öffentlichen Orten, die aber privat geführt sind, sowas wie einen Sicherheitsmann installiert und eine Sicherheitsfrau, die aber auch so soziale Aufgaben übernimmt, das ist genial. Weil bei Supermärkten,
natürlich.
Früher hatte ich in meinem Supermarkt, liebe Grüße an den, es ging los mit einem, was war das nochmal, ganz zu Anfang war das Coop, Komet war es dann war es irgendwann Rewe. Ich wusste immer als Kind, da sitzen nur 4 Kassiererinnen. Das war wirklich wie bei den Discountern. Da kannte ich jeden Millimeter im Laden. Ich wusste, welche Frau welche Schicht hat. Ich bin einmal an der Kasse bewusstlos geworden. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, welche Frau mich dann da irgendwie verarztet hat. Als Kind, so als kleiner, dünner Junge, einmal kurz an der Kasse zusammengeklappt, weil ich morgens irgendwie einkaufen war, ohne was gegessen zu haben. Die Geschichte erzählt man sich, glaube ich, immer noch. Einige sind inzwischen schon in Rente gegangen. Man hat einen Bezug zu Supermärkten. Das ist inzwischen nicht mehr so. Aber man könnte das Rewe könnte das neu machen über die Sicherheitsleute. Würde quasi die 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Leute hätten wieder jemanden.
Ich glaube, aber das ist auch nicht so einfach, so eine Leute zu finden.
Aber die wäre das doch so machen. Da könnte man vielleicht im Prenzlauer Berg jetzt mal an so einem Start-up arbeiten, so eine Vermietung, App-basierte Vermietung von Social Security Guys. die aber soziale Aufgaben und Sicherheitsaufgaben in einem Verein, das Ganze aber über eine App gesteuert. Können nicht Philipp und Waldemar von Einhorn dann noch so ein Side-Business aufmachen nebenbei? Oder haben die irgendwie gerade noch andere Startups am Laufen? Das wäre doch eigentlich eine geniale
Grundsätzlich
Idee.
Grundsätzlich ist das immer gut, wenn es eine Ansprechperson gibt bei solchen Läden oder so. Aber es gibt ja auch zum Beispiel in großen Einkaufszentren den Informationspoint, der nie besetzt ist. Da hat man sich früher auch mal gedacht, ey, wir machen was. Und das ist nämlich so, du wirst auch oft von der deutschen Gesellschaft, weil wir halt auch einfach so, dann, wenn man nämlich versucht, sowas einzuführen, dann sagen, ich will...
Aber Informationspoint ist, ich habe immer das Gefühl, das ist wie bei der Polizei im Innendienst. Da werden die hinversetzt, die mit der Waffe nicht umgehen können. Also du musst im Rewe oder im Baumarkt musst du am Infopoint sitzen, wenn du, keine Ahnung, wenn mal irgendwie ein Zehner zu viel gefehlt hat in der Kasse, dann musst du erstmal einen Monat am Infopoint sitzen, weil da keine Kasse ist oder so. Kennst du eigentlich diese Groß... Wo wir gerade bei Einlasskontrollen in Supermärkten sind. Es gibt, wenn man selbstständiger ist, die Möglichkeit, im Großhandel einzukaufen. Das wird jetzt nicht viele Leute betreffen, das ist ein Nischenthema, aber sowas wie ein Metroausweis oder ein Ausweis im Handelshof, das ist eine Sache, die vielleicht in jeder Familie irgendwie so ein bisschen bekannt ist. Es gibt immer einen verrückten Selbstständigen, von dem man sich den Metroausweis leiht oder mal eine Vollmacht geben lässt. Und man kennt, ich behaupte mal, viele Leute kennen das Prinzip Metro. Man denkt, man geht rein und denkt, wow, ist das hier günstig? Und dann ärgert man sich erst hinterher beim Bezahlen, dass man vergessen hat, dass die Mehrwertsteuer nach oben drauf gerechnet wird. Weil das halt
dann... Stimmt.
Und man geht rein und ey, mega, sind alles 20% günstiger als bei Kaufhof. Mega geil. Und dann stehst du an der Kasse und kriegst diesen ausgedruckten Endlospapierzettel und denkst, ach so, fuck. Ah ja, stimmt, waren ja alles Nettopreise. Naja, auf jeden Fall gibt's da
auch... Ist aber auch noch, wir haben ja bestimmt auch schon mal drüber geredet, aber die Metro hat ja leider auch durch Internet, durch Amazon und all, was es gibt. Früher war die Metro ein Heiligtum, es war wie Videopalast, die große Videothek, weißt du, was ich meine? Da ist man hingegangen, weil da gab's alles und auch Sachen von Übersee und Sachen, die man nicht kannte und nochmal Süßigkeiten hier von Haribo, nochmal eine Sonderabmischung und so.
Oder Serrano-Schinken, einfach mal so ein 7 Kilo Serrano-Schinken. Ich komme aus einer Metro-Familie, haben wir auch, glaube ich, öfter schon drüber gesprochen, wir sind beide irgendwie gesegnet gewesen mit Verwandten, die einen Metroausweis hatten, und dann hat man sich einmal im Jahr aufgemacht zur Metro in Bremen, war die an der Neuenlander, ist immer noch an der Neuenlander Straße, und diese Einlasskontrolle, wenn man einen Metroausweis hat, dann kriegt man so einen kleinen Ausweis mit einem Foto drin, und es wird sehr ernst genommen. Es gibt zwei Momente, wo ich wirklich noch bibbere, wenn ich aus dem nicht-europäischen Ausland nach Deutschland zurückkomme und meinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen muss, und beim Einlass in die Metro, da wird sehr genau geguckt, ob man wirklich die Person ist, die man vorgibt zu sein. Sehr, sehr streng und überhaupt nicht sozial. Da wird auch nicht gebondet, sondern das ist eher so wie in der DDR, Bahnhof Friedrichstraße. Wie, Sie wollen in den Westen reisen oder so. Oder Sie wollen zurück. Haben Sie denn genug Devisen eingetauscht? So fühle ich mich jedes Mal bei der Metro oder beim Handelshof oder bei der Einreise in die Bundesrepublik.
Ins Ausland.
In die Bundesrepublik. Nee, zurückkommt in die Bundesrepublik. Letztens stehe ich da am Zoll. Ich reise ja sehr viel wegen meiner wahren Termingeschäfte und weil ich noch eine Plantage habe, auf der ich Bananen anbaue für die Schweiz.
Und Olivenöl auch.
Olivenöl, ja, genau. Ich habe in Nordafrika eine Olivenplantage, ein kleines Side-Business. Stehe ich da am Zoll und er guckt mich 20 Minuten lang an. 20 Sekunden lang an. Ich guck mich an. Ich so, kann ich helfen? Ist ja unglaublich, dass ich sie treffe. Ich so, what? What, Alter, was? Was ist denn
das? Und dann hat er dich richtig auseinandergenommen.
Hat er mich richtig auseinandergenommen. Muss die Hose ausziehen, alles. Also richtig
Finger mega peinlich. Hafenrundfahrt.
Alles. Ey, guck mal, was für eine peinliche Tasche ich zurzeit habe. Hier. Ich kaufe ja regelmäßig.
Nee, mal höher halten, ich kann nicht sehen.
Hier, guck mal.
Reformation.
Ja, Reformation. Okay. Steht Reformation drauf und ich werde so doof angeguckt in der Innenstadt, weil ich versuche, keine Plastiktüten zu benutzen. Ich versuche, meinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Und habe ich, weil ich öfter auch gerne mal bei dem Damenmodeladen Reformation Blusen kaufe, habe ich dann irgendwie so eine Reformation-Tasche bekommen. Habe mich total gefreut, dass es kostenlos eine Jute-Tasche dazu gab. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das Wort Reformation einfach, also es öffnet sehr viele Türen und sehr viele Fragen bleiben da offen, wenn man mit einer Tasche eine schwarze Tasche, auf der in weiß Reformation draufsteht, vor allen Dingen durch Köln durchläuft. Weißt du, was das bedeutet, im erzkatholischen Rheinland mit einer schwarzen Jutetasche, auf der Reformation draufsteht, durch die Innenstadt zu laufen? Du wirst so angeguckt, du wirst so geschämt, Alter. Es ist richtig krass. Ja, in Köln, weil das Köln ist so katholisch, wird als Provokation empfunden, wenn man am Kölner Dom mit einer Reformationstasche langläuft. Weil das im Grunde
alles... Das würde dir in Berlin niemals passieren. Ich lebe hier in so einer gottlosen Region, das wäre wirklich scheiße, ob du das machen
würdest. Ja, weil wenn ich am Dom vorbeilaufe mit einer schwarzen Jutetasche, auf der in weiß Reformation draufsteht, dann stelle ich das ganze Konzept Kölner Dom in Frage. Das ist das Zentrum Kölns. Es ist sehr schwer mit dieser Tasche durchs katholische Rheinland zu laufen. Möchte ich mal ein kleiner Hinweis an die Firma Reformation. Ist ein Damenmodegeschäft, wo aber auch Herren Unisex-Klamotten kaufen können. Herren, die gerne Gurkendeo benutzen, können da gerne auch einkaufen gehen. Aber dass das auf den Taschen draufsteht, muss nicht sein. Dann lieber sowas wie Women's Rights oder sowas. Oder ach, Me Too. Das wäre mir alles lieber als Reformation. Das ist so. Und selbst wenn es nicht, wenn du durchs evangelische Deutschland läufst mit einer Tasche, auf der Reformation draufsteht, wirst du auch voll komisch angeguckt. Wie scheiße.
Ja, aber da, keine Ahnung. Also ich bin so wirklich, also da wo ich bin, da ist Gott nicht. Deswegen habe ich so ein Problem einfach nicht. Das ist wirklich so, da bist du wirklich in die falsche Region abgetaucht. In Bremen würde dir das auch nicht passieren. Das würde den Leuten auch scheißegal.
Ja, in Bremen ist ja inzwischen alles mehrheitlich muslimisch.
Oh, aber unpolitisch. Unpolitischer Islam ist ganz wichtig. Der unpolitische Islam gehört zu Deutschland, sagt die CDU in ihrem neuen Grundsatzprogramm. Aber wenn es zu politisch wird, dann gehört der Islam nicht mehr zu Deutschland. Dann lieber nicht. Sehr gut. Sehr gut, weiter.
Wir haben über viele Sachen heute geredet. Du hast uns ein bisschen in die Welt des Stepptanz und Michael Jackson so ein bisschen gebracht. Wir haben geredet über Security, es gab menschliche Themen. Und du hattest ganz kurz am Anfang der Sendung heute was über eine Kochsalzlösung erzählt, ja?
Ja, und wieso? Kochsalzlösung, ich inhaliere die gerade. Man kann die aber auch in die Augen tun. Ist auch ein toller Trick, wenn Kinder mal irgendwas im Auge haben oder sowas.
Ich zeig dir mal noch was. Vorsicht mit dem Foto, du musst trotzdem das Wikipedia-Ding bitte ankleben.
Ist das jetzt was
nicht durch die Firewall geht?
Was kommt bitte? Jetzt? Ist das jetzt Inhalt? Oh, was ist denn das?
Das ist eine sogenannte Hodensack-Infusion.
Du kannst mir sowas.
Das mit dem Bild tut mir leid. Also alle, die jetzt Hodensack-Infusion eingeben oder auf den Wikipedia-Artikel gehen, das ist ein Fetisch. Und
warum müssen wir solche Sachen in der Sendung besprechen? Wir haben jetzt so.
Weil wir ein Unisex-Podcast sind, ganz ehrlich, aber hier alles
besprochen. Aber ist das denn, Alter?
Das wollen Hörer und Hörerinnen, dass ich darüber rede. Und das ist hier eine Geschichte, habe ich nie von gehört.
Diese Dudelsack-Ziege, die wir letztens hatten. Diese aufgepustete Ziege. Das sieht aus wie diese rumänische.
Ja. Also Leute, es ist eine Triggerwarnung. Bitte nicht Hodensack-Infusion, wenn ihr kein krasses Bild sehen wollt. Ne?
Oh Gott, Alter.
Aber das hat mir eine Hörerin zugeschickt. Ja, ich lese es mal ganz schnell vor. Bei einer Hodensack-Infusion, auch Ballooning oder Saline genannt, werden sterile Isotone-Kochsalzlösungen langsam in den Hodensack des Mannes infundiert. Dies führt zu einem geschwollenen, schwer hängenden Hodensack, was bei entsprechenden Vorlieben als erotisch empfunden wird.
Alter.
Sich also um eine absichtlich induzierte Hydrocele. Seit einiger Zeit wird auch eine sterile Glukoselösung für den Hodensack verwendet, wobei bei geringer Infusionsmenge eine stärkere Vergrößerung des Hodensacks gegenüber einer Infusion mit isotoner Kochsalzlösung erreicht wird.
Ist das nicht aus wie Joko und Klaas um die Welt?
Die Wirkung einer Glukoseinfusion hält, jetzt hast du mein Infusion hält weniger länger als die einer Infusion mit isotoner Kochsalzlösung. Ich wollte sagen, für Duell um die Welt, ach nächstes so. Jahr. Na? Ey, dass du das, manchmal sind wir uns sehr, das ist für Duell um die Welt, die wollen doch immer krasse Sachen machen. Und ich glaube, die Einschaltquoten sind stabil, ist eine erfolgreiche Sendung, aber damit können sie es nochmal toppen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Prominenten, der bereit ist,
Idee. Das zu machen. Man könnte in diesen geschwollenen Hodensack noch einfach 4 Piercings und Karabinerhaken einführen und sich dann in Bungee-Jail vom Berliner Fernsehturm stürzen, an diesem geschwollenen Hodensack. Was hältst du davon?
Die Menschheit ist ein crazy Haufen, Alter. Kann ich nur sagen, wenn ich das sehe. Natürlich ist es wieder ein shocking Moment, aber auch ich musste, als ich das gesehen habe, dachte, wo ist da der Reiz drin? Was flasht dich da dran? Ist es nicht wahnsinnig umständlich? Du kannst ja gar nicht rausgehen. Weil man muss wirklich für alle, die jetzt keinen Bock drauf hatten, das anzuklicken und dieses Foto
zu
auch
recht,
zu sehen.
Zu Recht, das ist wirklich hart, Alter. Wer schreibt vor allem solche Wikipedia-Artikel? Also wer macht das? Wer glaubt, dass das die weltweite Enzyklopädie des Menschheitswissens irgendwie bereichert, diesen Artikel anzufertigen? Was soll das denn?
Ja, und das weiß ich, aber ich weiß auch nicht, und das sind ja auch immer die Sachen, wie kommen Leute da drauf? Da muss ja einer mal mit angefangen haben, mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Also wirklich. Und das wurde dann ja immer mehr. Das ist so ein bisschen wie mit diesen Ringen im Ohr, wo die Löcher immer groß, erstmal hast du einen ganz kleinen drin und dann immer größer und irgendwann hast du noch so einen Hautlappen da hängen. Und so ist es wahrscheinlich auch, mach mir nochmal 10 Milliliter
mehr. Nee, das war irgendein sicker Arzt, 100%ig irgendwie Medizinstudenten, die besoffen mit Kochsalzlösung rumexperimentieren. Die haben gelernt, dass es nicht so schlimm ist und der Körper das abbaut und hat einer irgendwie im Suff angefangen, sich so eine Spritze in die Eier reinzusetzen und fand das irgendwie geil oder so. Oder ein anderer fand das geil, die Vorstellung geil und hat es dann nochmal im Eigenversuch gemacht und festgestellt, dass er eine Erektion bekommt. Es ist wirklich alter Menschheit, ey. Wirklich.
Ja, die Menschheit, das ist wirklich auch, natürlich macht es mir Spaß, dich immer kurz da.
Das ist mega.
Jetzt habe ich das in den, immer sagen, dich aus der Kontenance.
Und das Allerschlimmste ist, jetzt habe ich das in den Nachrichten und jetzt muss ich wieder aufpassen, wie mich die Nachrichten, wenn ich da durchscrolle durch meine Nachrichten, muss, kann man das jetzt rauslöschen? Ja, ich kann es löschen. Ich lösche es jetzt.
Ja, ich lösche es auch mal raus.
Das, ich finde, es ist
mit. Das ist echt, ich habe auch nicht gewusst, dass das Foto jetzt gleich mitgeschickt wird.
Oh,
ist das ein fieses Foto.
Es sieht bitte aus, Leute, wie so ein, es geht, wo man so ein spezieller Sushi-Koch sein muss, um das zuzubereiten.
Ich meine, das ist, wenn du irgendwo in Regionen kochst, wo du keine Flüssigkeit dabei hast, ne? Dann hast du auf alle Fälle in meinem Hodensack vielleicht noch 3-4 Liter Kochsalzlösung. Alles das und viele andere Gedanken überlassen wir euch jetzt euch. Das war jetzt hier nochmal eine ganz kurze andere Geschichte.
Sehr, sehr schön, sehr schön. Vielen lieben Dank für diese tolle, für diese ganz, ganz.
Aber ich finde auch, dass unser Podcast viele Flächen abdecken sollte.
Boah, es ist aber richtig, ich finde es richtig furchtbar.
Ich finde es richtig furchtbar. Ich finde es auch furchtbar. Ey, was ich auch furchtbar finde, sind Kängurus. Ich krieg immer so Videos. Kriegst du auch mal Instagram so Kängurus, die Hunde entführen wollen oder an Scheiben klopfen. Was sind das für aggressive Viecher? Oh, früher als Kind dachte ich immer, das sind voll die süßen kleinen Tiere, die ihre Babys da in der Bauchtasche durch die Gegend tragen und so. Aber das sind ja so derbe, muskulöse, aggressive Scheißviecher.
Ich glaube, eigentlich, das Internet hat da viel kaputt gemacht, weil die Menschen in Australien berichten, wie scheiß und nervig diese Viecher sind. Dass dann irgendwann auch diese bei uns die Bubble platzte und diese Wunschvorstellungen, dass Kängurus zauberhafte Tiere sind, weil wir erfahren haben, was für eine Pest das da einfach in Australien ist und wie sehr die nerven.
Ja, weißt du, was das sind? Kängurus sind Elche, die im Knast waren. So sehen die aus, wenn die da so vor dir stehen. So ist es so aufgebaut.
Quasi dicken Schwanz, super Oberarme, das Geweih verloren. Ich ging als Elch und dann kam er zurück als Känguru. Ey, Olli, wir müssen noch über eine ganz andere Sache sprechen. Ich baue mal kurz einen Jingle ein, den ich fast ein Jahr nicht mehr gespielt habe. Am 11. Mai 2024 werden wir zwei nach Malmö fahren für unsere lieben Freunde aus Österreich für FM4 und werden den Eurovision Song Contest kommentieren. Es gibt schon so ein paar erste Reaktionen, nachdem wir jetzt so ein paar Sachen gepostet haben bei Instagram, auch mal wieder so ein paar Videoausschnitte von letztem Jahr. Es war wirklich teilweise sehr lustig und wir mehrfach erwähnt haben, dass wir dieses Mal schwören, nicht in die Songs reinzureden, weil sich da einige beschwert haben. Gibt es jetzt eine entgegengesetzte,
geteilte Meinung?
Es gibt eine entgegengesetzte Beschwerdewelle, nachdem wir uns jetzt schon prophylaktisch entschuldigt haben, sagen Leute, nee, bitte redet in die Songs rein, weil deswegen gucken wir das nur überhaupt. Wenn ihr das nicht macht, dann schalten wir ab und hören Thorsten Schorn zu, der sich übrigens auch bei mir gemeldet hat. Thorsten Schorn hat sich
wirklich,
er hat sich gemeldet. Liebe Grüße, Thorsten, ich habe noch nicht geantwortet, weil ich zu faul bin zu schreiben. Ich habe deine Nachricht aber bekommen und vor allem erinnert er sich noch sehr gut an die Party, wo er als einziger von den Leuten, die ich eingeladen habe, gekommen ist. Und er fand die Party, so schlecht war die Party auch gar nicht, aber mir tat das ein bisschen weh, dass ich so viele Leute eingeladen habe und keiner kommen wollte, weil ich nur Praktikant war bei 1Live und ganz neu in Köln und so. Aber Thorsten kam, ich habe es nie vergessen, er freut sich darauf, uns in Malmö zu sehen. Er hat wahrscheinlich vorher auch viele Sachen zu tun, er muss bei Günther Jauch und irgendwie Promi-Dinner noch moderieren und so, aber wir sehen uns in Malmö.
Er hat aber nur einen Vertrag für ein Jahr bekommen, hast du es mitbekommen?
Hab ich nicht
die haben mir nur ein Jahr Vertrag gegeben beim NDR, das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass sie große Stücke gehen. Ich finde, das ist ein guter Mann, glaube ich. Ganz ehrlich jetzt mal hier, es gibt sowieso keinen Konkurrenzdämpfer. Wir sind froh, dass wir das machen und eine Alternative anbieten. Und der muss jetzt erstmal ein Jahr voll, ich finde, dafür hat er auf alle Fälle einen Dreijahresvertrag erstmal verdient. Da sollte man noch länger mal planen.
Aber hast du das denn gelesen mit dem einen Jahr? Hast du es irgendwo
das zuverlässige Quelle? Irgendwo in irgendeiner Mitteilung war das drin, dass er ein Jahr, vielleicht ist es wieder von mir auch ein Fehl, aber das ist das, was ich gehört habe, dass er nur für ein Jahr erstmal diesen Vertrag bekommen hat. Aber ich wünsche ihm auf alle Fälle viel Glück. Ich finde, das ist, glaube ich, ein guter Mann, der Richtige da an der Stelle ist. Wenn nicht wir noch wären und unsere Alternative anbieten, und ich finde, das ist einfach die Mischung, da kommt es drauf an. Wir sollten ein bisschen den Leuten die Möglichkeit geben, den Song zu hören, aber an den richtigen Stellen auch mal dazwischen quatschen, ganz klar. Und nach zwei Refrains ist die Struktur des Songs bekannt und man kann auch reden. Und auch vielleicht mal nach dem ersten Refrain schon. Und vielleicht auch manchmal schon nach der ersten Strophe.
Und wie wird es bei dir dieses Jahr werden, weil letztes Jahr hast du mich echt überrascht, ich will sogar sagen düpiert, indem du wesentlich besser vorbereitet warst als ich. Ich dachte, wir gehen da rein, als die Slacker aus Deutschland, die nichts zu verlieren haben, und du warst da so vorbereitet wie selten. Du hast alles gewusst zu den Künstlern und warst dann auch so beflissen fast auf eine Art, dass ich dann gedacht habe, was ist denn das jetzt hier auf einmal? Ich habe dich gar nicht wiedererkannt, ehrlich.
Ja, ich dachte aber, wir machen das gut. Und ich habe auch dieses Jahr schon angefangen, mir ein paar Sachen schon aufzuschreiben.
Ernsthaft?
Tatsächlich. Ernsthaft.
Ja, was ist, wie heißt denn der österreichische Track?
Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Das ist kein Typ.
Kalin, We Will Rave, packe ich auf die Fidi und Bumsi Playlist. Das müssen wir auf eins
haben voten. Haben wir es nicht schon raufgepackt?
Packen wir es nochmal drauf in der Dance-Version.
In der Dance, genau, im Remix nochmal. Packen wir das auch nochmal drauf. Nee, ich bereite mich so langsam drauf vor und finde das schon ganz gut, wenn man ein paar Informationen dazu hat. Du kannst dich ja wieder zurücklehnen. Ist doch ganz schön. Ansonsten bist du ja meistens so gut vorbereitet und ich bin so mehr der Slacker-Typ. Da machen wir Rollentausch, Jan. Aber ich glaube, dass du das nicht auf dich sitzen lassen wirst und dieses Jahr sehr gut vorbereitet.
Nee, ich habe überlegt, letztes Jahr war ich im Anzug da. Das war leider super warm. Ich muss dieses Jahr entweder mir auch ein ESC-konformes Kostüm mit ein bisschen Glitzer aussuchen oder relativ dünn bekleidet da reinkommen, weil das habe ich unterschätzt, wie heiß es ist da oben. Wir sind ja wirklich am Arsch der Welt, wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder in Malmö, ganz oben unter der Decke, wo die Schwalbennester sind, wo man so Fledermäuse rumfliegen sieht. Da sitzen wir weit außerhalb von allen anderen coolen Leuten und Thorsten Schorn hat wahrscheinlich unten eine große Loge. Da hat der NDR sich bestimmt nicht lumpen lassen, wenn er schon nur einen Einjahresvertrag anbietet, kann Thorsten in so einer riesen Lounge mit Freigetränken und so. Und wir sitzen da mit 7 Leuten von FM4, die zum allerersten Mal nach Jahren aus Wien mal rauskommen und deswegen ganz dankbar sind und super schwitzen, in einer so einer kleinen Telefonzelle.
Ich werde versuchen, ihn vorher abzufüllen oder mit einem Joint irgendwo zu überraschen oder sonst was irgendwo.
Wen, Thorsten Schorn?
Ja, das wird doch ganz gut, wenn ich vorher sage, Thorsten, komm, mal einen Lütten trinken.
Ja, oder oh, sorry, da war eine Spritze mit Kochsalzlösung, die wir einbauen auf seinen Sessel.
Irgendwas, mal gucken. Nee, wir sehen uns bestimmt vorher. Das ist ja ein ziemlich kleiner Laden, in dem das stattfindet, wieder alles. Wir haben schon die ersten Hörer und auch Hörerinnen geschrieben, dass wir bei ihnen pennen können, wenn wir in Malmö sind. Wir müssen uns kein Hotel suchen. Es gibt WGs, deutsche Studenten in Malmö, die würden sich freuen, wenn wir bei denen in der WG pennen. Vor allem für dich. Das ist super.
Ich liebe WGs und ich liebe auch fremde Menschen kennenlernen unter Druck und innerhalb kurzer Zeit. Das ist genau mein Ding. Malmö ist ja übrigens ist so ein bisschen wie Görlitz und Gorzelce auf der polnischen Seite. Görlitz und Gorzelce oder Frankfurt an der Oder und Zlubice oder wie heißt das auf der anderen Seite? Frankfurt an der Oder?
Frankfurt an der Oder, ja.
Wie heißt die andere Seite von Frankfurt an der Oder? Du bist doch hier der Berliner.
Eisenhüttenstadt und so.
Nein, auf der anderen Seite.
Das weiß ich nicht.
Slubice? Slubice?
Bestimmt.
Also Malmö ist eine Doppelstadt. Auf der einen Seite ist Kopenhagen im Westen und dann fährt man über die Ostsee rüber, über eine Brücke oder durch einen Tunnel durch und dann ist man in Malmö. Wenn man in Malmö ist, ist man gleichzeitig in Kopenhagen. Ich hätte mir so gerne mal die neue Börse angeguckt. Jetzt ist sie abgebrannt diese Woche.
Schade.
In Kopenhagen. Ich wäre wegen der Börse rübergefahren, aber jetzt bleibe ich nur in Malmö. Das ist
ja
ärgerlich.
Schade. Ja, das ist. Aber es gibt. Ich war letztes Jahr in Kopenhagen und war in einem außergesprochen guten Fischrestaurant. Oh. Das würde dir auch gefallen. Das war so eine Art mehr so ein bisschen auf Fancy war das, aber es hat sehr sehr gut geschmeckt.
Ja, Kopenhagen ist ja eh die Stadt der Restaurants. Ist nicht da das Restaurant, wo Nomi oder Noma, wo The Bear dann ist, bevor er zurückkommt nach Chicago.
Also was ist da? Und Alchemist, glaube ich, in Stockholm, habe ich jetzt schon wieder was durcheinander
gemacht. Wo das Essen so rau, deine Spaghetti Bolognese wird dir in so einer komischen Wasserstoffblase serviert, wo irgendwie man die aufstechen muss und dann kommt da Rauch raus und so. Bisschen nervig, aber dafür geht man nach Kopenhagen. Naja, das also zur Stadt. Wir werden in den kommenden Wochen hier bei Fest und Flauschig noch ordentlich erzählen, wie unsere Vorbereitungen laufen.
Am Rad drehen.
Wir werden am Rad drehen und wir werden euch natürlich auch mitnehmen. Und ich glaube, wir werden auch wieder eine Ausgabe von Fest und Flauschig aufnehmen beim Eurovision Song Contest. Spotify hat sich dieses Jahr ausgeklinkt, weil der europäische Wettbewerb ist nichts mehr für Spotify. Die haben Strategiewechsel hingelegt. Die möchten sich dieses Jahr gar nicht mehr beteiligen.
Wirklich? Die sind gar nicht dabei?
Sind gar nicht mehr dabei. Letztes Jahr war, glaube ich, auch Daniel Nicolausi noch irgendwie mit vor Ort. Oder war er das? Nee, war er nicht, aber
nee,
hat uns ideell unterstützt.
Aber er hat uns Glück gewünscht und so.
Das findet dieses Jahr nicht mehr statt. Also wir werden keine Glückwünsche mehr von Daniel und von Spotify bekommen, weil die sind jetzt gegen Musik. Die sind jetzt eher auf Dividende, ist jetzt die neue Strategie. Aber dadurch, dass es bei Spotify sich regelmäßig ändert, wir haben da schon viele Strategiewechsel bei Spotify durchgemacht. Auf eins kann man sich verlassen. Spotify, die Strategien kommen und gehen. Fest und flauschig. Bleibt bestehen.
Bleibt. Ja, so ist es.
Das war ein kurzes Update zum Eurovision Song Contest. Ich mach kurz den Jingle, damit wir das abschließen hier.
Ja, gut.
Am 11. Mai ist es soweit. Da sind wir für FM4 in Malmö beim Eurovision Song Contest und werden live kommentieren. Das kann man sich alles per Livestream angucken und auch im Nachhinein wird das verfügbar sein. Und die wichtigsten Aussetzer gibt's wahrscheinlich noch im schnellen Zusammenschnitt für alle Leute, die einfach nur haten wollen und nicht die ganze Zeit dabei bleiben wollen, sondern einfach zusammengeschnitten bekommen möchten, was sie denn hassen sollen. So. Jetzt kommt dein Thema.
Freut euch drauf. Ich freue mich jedenfalls sehr auf unsere kleine Reise nach Malmö.
Ich mich auch.
Ich habe noch ein letztes Thema. Du kannst da schon die Abspannmusik machen.
Ist ein kurzes Thema, aber ich habe auch noch eine Sache, die ich unbedingt loswerden muss. Aber dann mach ruhig.
Bei mir ist es wirklich ganz kurz. Ich habe eine Frage an die asiatische Community in Berlin. Und es gibt ja sehr viele Asiaten. In Kantstraße, ich gehe wahnsinnig gerne. Egal, Japaner, Chinese, Thailänder, Koreaner. Ich esse alles sehr gerne, was aus dem asiatischen Bereich kommt. Bin ich großer Fan immer von gewesen. Wenn ich mich auf eine Sache einigen müsste, glaube ich, wäre es asiatisches Essen, was ich immer essen könnte. Und es gibt jetzt hier einen Laden, bei dem bestelle ich immer. Ne? Und da gibt es Crunchy Seitan, das macht keiner so wie der. Das ist so crunchy und so geil gewürzt in einer Whisky-Soße mit Bohnen und allem Möglichen. Und ich habe das irgendwann gegessen und ich mag diese crunchy Konsistenz von diesem Seitan so gerne, dass ich das dauernd bestelle. Aber es gibt auf der Karte nur das Crunchy Seitan und ich bestelle das über einen großen, ich sehe, er hält mir gerade seine Bowl, hält Jan
mir gerade. Ich habe gestern beim Vietnamesen gegessen und ich habe gestern Crunchy Seitan gegessen. Und das heißt da.
Es ist, ey, wie geil, ich sehe es, da sind die Stücke, jetzt sehe ich, tatsächlich, da sind noch ein paar. Ey, und Crunchy Seitan ist mega lecker. Und jetzt bestelle ich das aber über einen großen Lieferdienst, ja? Und, wo dann einer kommt mit so einer orangen Jacke und dir das bringt. Und ich will dann aber immer das mit süß-saurer Soße, Crunchy Seitan mit süß-saurer Soße, das wird dann aber nicht angeboten. Mm. Das kann man auch nicht eintippen, sondern es gibt nur süß-sauer mit gebackener Hühnerbrust, der Klassiker, den es auch immer gab. Ich möchte das aber mit dem Crunchy Seitan. Und jetzt war ich mit Juri neulich Gassi und auf einmal stehe ich vor dem China-Restaurant, bei dem ich immer bestelle. Und da dachte ich, weißt du, was du jetzt mal machst? Jetzt gehst du mal persönlich rein. Die kennen dich ja vielleicht schon, weil du bestellst dir wirklich ein-, zweimal die Woche Crunchy Seitan bei denen. Und geh dann rein mit Juri. Und als erstes brüllt mir ja die kleine Frau. Und ich will jetzt auch nicht nachäffen oder irgendwas damit. So brüllt, Hund raus! Hund raus! Und ich so, alles klar, binde Juri wieder hinten dran. Ich nehme Juri halt einfach mit ins Restaurant und das ist ja okay. Und dann gehe ich wieder rein zu der Frau und der Laden war leer. Es war eine Oma da, es war mittags. Eine Oma saß da vor ihrer Eiernudelsuppe und hat die gegessen und hat irgendwie lethargisch aus dem Fenster geguckt. Ich gehe zur Kassiererin und sag, hallo, ich würde gerne was bestellen. Die so, Nummer! Und ich so, ja, das ist nicht eine Nummer, sondern ich möchte das Crunchy Seitan, aber mit dem süß-sauren Soße, also nicht mit der Whisky-Soße. Und sie so, Nummer! Welche Nummer? Und ich so, nee, nicht Nummer, sondern Seitan. Und sie guckt mich an. Und ich glaube auch, ihr Deutsch ist nicht so gut gewesen. Und die guckt mich einmal und sagt, Nummer! Und dann stehe ich so vor ihr und denke, wie geht das jetzt weiter? Wie kriegen wir das beide hin? Und bin einfach wieder rausgegangen und habe das wieder mit Whisky-Soße dann von zu Hause über Lieferando bestellt. Und ich dachte dann so, und jetzt kommt's, an alle, das ist jetzt hier keine, nicht mich falsch verstehen, aber umso enger man und tiefer man nach Mitte fährt oder so, umso freundlicher werden die Asiaten. Ich will damit sagen, ich wohne in einem Außenbezirk. Ich bin in einem Außenbezirk und ich frage jetzt ganz ehrlich, hör doch mal ganz kurz zu, bevor das jetzt hier mit einem falschen Hals kommt, bevor ich jetzt hier wieder... Oh Gott, Alter. Kann es sein, dass diese Community sagt, pass auf, du bist tagsüber nicht so geil drauf, aber wir haben viel Kundschaft. Du gehst lieber hin... Du musst nach Hermsdorf oder so und da arbeiten, weil da sind nicht so viele Leute am Start.
Aber liegt diesem Gedankenspiel die Grundidee zugrunde, dass die asiatische Community, dass erstmal es eine asiatische Community gibt und die auch noch zentral gesteuert wird von wem? Vom Kaiser? Von China oder was? Und dann
sagt keine dann, Ahnung, wer die steuert. Aber das Problem, das ist gar kein Problem. Die Sache ist die, in der Kantstraße, da sind halt diese ganzen Läden nebeneinander und man fragt sich so, wie, ob die untereinander vielleicht so sagen, pass mal auf Leute, wir müssen das Ding hier am Laufen halten und du bist so echt ein galliger Typ, du machst das irgendwo da draußen irgendwo und wir nehmen die freundlichen, natürlich denke ich, dass die vielleicht alle zusammenhängen. Das denkt doch jeder von seiner Community, du
ganz,
nicht?
Ich sag dir ganz ehrlich, wir haben so viel gelernt in den letzten 10 Jahren fest und flauschig.
Ich habe das alles wieder in Acht.
Wir haben gelernt, dass das N-Wort, selbst wenn man es quasi verwendet, um aufzuzeigen, dass man es nicht verwenden soll, also der Kontext stimmt, dass allein die Reproduktion, dass das nicht in Ordnung ist. Das hat Jahre gedauert. Ja. Unser immer noch offensichtlich schwelender Rassismus Menschen mit asiatischem
Background. Habe ich jetzt wieder einen Flächenbrand?
Nein, nicht. Überhaupt.
Ich habe die ganze Zeit erzählt, dass ich da gerne essen gehe und dass ich das liebe. Es ging einfach nur um den Bedienungsservice. Man, das hat nichts mit Kultur oder irgendwas zu
tun. Ich möchte ganz
du bist es nämlich, weil du in den letzten Jahren so ein Saubermann geworden bist.
Nicht
ein
Saubermann,
so Arschlecker-Vogue-Bubble. Und immer Angst hat, dass man Arschlecker-Vogue-Bubble. Das ist das Problem. Immer schön, hoffentlich finden die jungen Leute mich noch gut. Nein. Und ich sag das Richtige. Es könnte ja einer falsch verstehen.
Pass mal auf, in Zeit.
Ihr wisst genau,
in Zeiten
was ich meine,
wegfallender
Leute.
Gatekeeper. Es gibt nicht mehr die Macht der Rundfunkräte hier bei Spotify. Wir können hier senden, was wir möchten. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Joe Rogan. Apropos Joe Rogan.
Hi John, hi Ollie. This is your friend and Fest und Flauschig Superfan Joe Rogan speaking. Shout out to the Fest und Flauschig Community, the best Spotify exclusive podcast. Man, I love the Feedy Unbumsy playlist. What a wild mix. Keep on rocking, Jan and Ollie. Best wishes. Stay juicy. 1000 kisses from Joe Rogan over and out.
Ah, das ist, gab eine Zeit bei Spotify, wo das eben Strategie war. Inzwischen hängen sie auch so ein bisschen hinterher und finden es nicht mehr ganz so gut. Aber Joe Rogan hat es doch vorgemacht. Hopsala, wir sagen Sachen, ohne zu wissen, was wir da eigentlich sagen, was wir damit auslösen. Wir artikulieren unsere Gefühle.
Ja, das ist jetzt das Prinzip.
Die Arschlecker-Vogue-Bubble. Hör mal ganz kurz. Wir sind doch hier der transparente Podcast. Auch unsere Menschwerdung, unsere Zivilisiertheit, dass wir Fehler machen, dass wir dazu stehen, das gehört alles dazu. Aber wir können doch jetzt nicht wieder eine Rolle rückwärts machen. Das ist
jetzt pass mal genau auf.
Nur weil du dein Crunchy Seitan nicht bekommst. Das ist ja der Auslöser.
Aber mit süßerer Soße. Ich will das halt mit süßerer Soße haben. Und jetzt ist es folgendes. Natürlich haben Leute aus einem Kulturkreis eine Community, wenn sie im Ausland leben. Ich meine, in Argentinien gibt es auch eine deutsche Community. Weißt du, was ich meine? Es gibt überall Communities.
Komm, lass uns das mal direkt anbinden an Aktualität diese Woche. Riesenrazzia bei Edelschleusern in Deutschland. 350.000 Euro für eine Aufenthaltsgenehmigung angeblich. Gab es eine Riesenrazzia, habe ich in einer rechtspopulistischen Boulevardpresse gelesen. Riesenrazzia. Ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt diese Sendung beenden sollen. Es ist wirklich, ich finde es als jemand, der da wirklich, also wirklich, ich finde es richtig krass.
Ich weiß. Jan fehlen gerade die Worte. Deswegen, liebe Leute, wir hören an dieser Stelle auf. Ja, und wünschen euch, jetzt lacht er wieder.
Nee,
er lacht dann immer leise, damit die Leute nicht mitkriegen, wie er lacht. Wir sind beide verloren, Jan. Irgendwann werden wir verbrannt und wisst ihr was? Aber sie können uns nicht alle verbrennen. Ein paar von uns bleiben am Leben. Ihr schafft uns nicht alle. Wir sind die verrückten Freaks. Wir sind fest und flauschig. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen jetzt einfach mal danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Sind wir wieder da.
Ich hoffe, wir haben heute einiges gelernt über uns und wir können das reflektieren und machen die Fehler, die wir diese Woche machen, nicht auch nächste Woche. Und damit ihr vielleicht auch einen Schritt weiter auf dem Weg zur menschlichen Perfektion kommt und dieser Podcast euch nicht nur zurückzieht, wie jetzt zum Beispiel, als wir euch am Anfang der Sendung mit zu viel Informationen über Tanztheater belastet haben. Das zieht einen natürlich auch runter, wenn man in einer Woche effektiv sein muss, Vertrieb, Verkauf, Verkauf und die ganze Zeit an Bob Fosse denken muss oder an John Bubbles oder daran, wo Michael Jackson seine Tanzmoves her hat. Das ist im Grunde genommen, Olli, mal ganz ehrlich.
Wie heißt denn jetzt die Sendung?
Ja, das machen wir gleich im Anschluss, das beraten wir gleich noch. Ich möchte noch eine Sache loswerden, weil ich habe mir diese Woche zwei Apps auf mein Handy gezogen, weil Jenny von Logo, das in einem Reportageformat vor einiger Zeit mal gesagt. Liebe Grüße an Jenny von Logo, sie ist wieder da nach Ende ihrer Schwangerschaft. Ich bin Riesenfan überhaupt von Logo, ich gucke es jede Woche mehrmals, außer freitags, weil ich immer da nicht genau weiß, wann es losgeht. Freitags 7:20, ansonsten immer 7:50. Logo freitags 7:20, sonst immer 7:50. Und Jenny hat letztens zwei Apps promotet und ich möchte die ganz kurz auch der Fest und Flauschig Community mitgeben, weil ich weiß, es gibt da draußen viele Familienväter oder Eltern, die sich überlegen, was kann man machen, was kann man tun, was kann man vielleicht Kindern beibringen, die schon ein Handy haben, wie kann man die Welt ein bisschen besser machen und zwar individuell. Die Apps heißen Replace Plastic und Replace Palmöl. Das ist kein Scherz, das gibt's beides im App Store, sowohl bei Android als auch bei iOS und das funktioniert folgendermaßen. Wenn man auf dem Inhaltsding eines Produktes entdeckt, dass da Palmöl drin ist, zum Beispiel, was ich regelmäßig esse, Kinderriegel, habe ich letztens geguckt, was ist da drin? Fuck, Palmöl. Palmöl finde ich scheiße, es ist billiges Fett, das wird benutzt, weil es billig ist, es ist wahnsinnig umweltschädlich und das kann man ganz einfach ersetzen in der Industrie. Man muss nur mal als Kunde sagen, will ich nicht. Und da hilft die App Replace Palmöl. Man scannt den Barcode, wenn man sieht, in einem Produkt, was man gerne isst, ist Palmöl drin. Und dann macht diese App folgendes. Wird registriert, dass Palmöl drin ist und die App schreibt an die Firma, die das Produkt herstellt, automatisch eine Beschwerdemail. Ist das nicht mega geil? Mhm. Das heißt, man muss nur das Produkt scannen, wo Palmöl drin ist. Und dann wird es automatisch überprüft von den Machern der App. Das ist ein Verein, der dahinter steckt. Und die schreiben dann eine lange, ausführliche, begründete Mail an die Firma, in diesem Fall Ferrero. Und auf der Website wird dokumentiert, wann dann da geschrieben wird. Das Gleiche funktioniert mit Replace Plastic genauso. Wenn man zum Beispiel im Supermarkt eine Gurke kauft, eine Bio-Gurke, und die ist immer noch in Plastik eingeschweißt, Barcode scannen, dann wird eine Mail geschrieben, automatisiert von den Machern der App, und man kann sich beschweren, ohne dass man sich selber hinsetzen muss und sich beschweren muss. Ist das nicht eine tolle Idee? Fand ich eine mega geile Sache. Und die beiden Apps heißen
Replace. Das funktioniert auch so mit Fest und Flauschig. Einfach anklicken,
genau,
und eine Beschwerdemail. Ihr müsst noch nichts machen weiter.
Nein, was wichtig ist, was ganz wichtig ist, was ich mir habe sagen lassen von Spotify: Wenn euch die Sendung gefällt, muss man auf den Daumen nach oben drücken. Das ist wichtig. Ist wohl ein neuer Algorithmus, damit wir irgendwie auch endlich mal. Ja, man muss auf den Daumen drücken. Man muss irgendwie einen Daumen nach oben.
Ach, bitte nicht.
Ja, also, nein. Doch. Spotify sagt, müssen wir machen. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir aussortiert. Dürfen wir nicht mehr, haben wir kein Recht.
Ist das jetzt Verarsch? Wirklich Daumen nach oben?
Nein, es gibt so Likes. Man muss einen Daumen nach oben. Ach, gefällt so mir. Oder man muss Sternebewertung. Super wichtig für den Spotify-Algorithmus. Und wir müssen ab und zu unsere nackten Ärsche zeigen, aber nicht die Brustwarzen. Das ist ganz wichtig, weil dann werden wir gesperrt.
Und wenn ich schon so viel über asiatische Kultur habe ich nicht geredet, aber reden möchte am Ende noch, Tokyo Story von 1953, einer der besten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe, habe ich damals gesehen im Abaton-Kino, fällt mir gerade ein, von ein visionärer Film über eine Familiengeschichte. Der Film ist zeitlos und treibt ein Tränen in die Augen. Tokyo Story von 1953, unbedingt angucken. Das ist noch ein kleiner Filmtipp gewesen. Und jetzt entlassen wir euch auch endlich in die Woche, oder?
Ja, Jan? Das machen wir. Das war Fest und Flauschig. Wir hören uns wieder am Mittwoch bei Boomer Cringe. Heute war der 21. April 2024. Und dann mehr am Mittwoch. Das war's mit uns beiden. Tschüssi Olli, mach's gut.
Tschüss Janni, bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Oh, ich bin so froh, dass wir gerade noch die Kurve bekommen haben.
Echt wirklich. Oh. Obwohl, weiß man nicht,
ja. Ja, das ist am Ende entscheidend. Das ist ja, weißt du, das am Ende entscheiden, dass die Leute dann, wenn man es gesendet hat, ob man das noch geschafft hat. Aber ich finde es gut, dass wir die Leute transparent daran teilhaben lassen, dass wir immer ein bisschen schlauer werden. Aber auch, es ist zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Das ist fest und flauschig.
Ach, ich mache mir jetzt Mittag.
Was gibt's denn heute bei dir? Asiatisch?
Nee, Omelette.
Ja, es ist französisch.